Ich steige an mit einer Geschichte von David. Zu David kamen Leute und diese Geschichte war auch die Geschichte, die wir hier in Berlin bekommen haben. Wir haben gebetet, lieber Gott, zeige uns, mit welchen Leuten fangen wir an. Wir haben keine Ahnung, mit wem wir die Gemeinde bauen sollen. Wir haben zwar in der Hochschule der Künste angefangen, aber wie geht's weiter? Welche Art von Leute wird kommen? Und dann kommt ein Bruder und sagt, der Herr hat mir ein Bild gezeigt. Und mit diesem Bild fange ich heute an und mit der Geschichte. Der sagt, ein Bild und eine Geschichte hat Gott mir geschenkt. Zu euch kommen die Leute, du wirst die Leute erreichen, die wie beim David. Die Leute, die sich um David geschart haben, seine Helden, seine späteren Helden, das waren Leute, die Schulden hatten, die mit dem König nicht zufrieden waren und so weiter. Also Leute, die Probleme hatten. Diese Leute werden sich dir, David, anschließen und aus diesen Leuten werden Helden für dich werden. Und David hatte über 30 Helden, die alle aus diesem Kreis kamen, die mit dem König nicht zufrieden waren und die Schulden und Probleme hatten. Also Gott gebraucht Menschen mit Problemen und die macht er stark, die mobilisiert er, die möbelt er auf, die baut er auf, die präpariert er, die macht er zu dynamischen Helden und die werden dann später Helden wie Joab und so diese Kriegsführer Davids, also die um David herum waren, die also Mut hatten, allein zu kämpfen, allein das Feld zu verteidigen. Die Mannschaft Davids, die war also aus unzufriedenen, unglücklichen und ja, zerstörten Menschen. Gott kann aus zerstörten Menschen etwas machen. Der Teufel möchte unsere Persönlichkeit zerstören, aber Gott baut unsere Persönlichkeit auf. Umgang mit Schwächen, also Verlusten, mit Versagen, Umgang mit diesen Dingen, das wird mein Thema sein. Wann versagen wir und wann erleben wir Versagen? Und ich möchte zuerst mal schwarz malen, möchte so eine Tafel zuerst mal präparieren und vorbereiten, damit man auf der Tafel nachher mit der Kreide, mit der weißen Kreide schreiben kann. Aber zuerst brauche ich schwarzen Hintergrund. Probleme kommen und entstehen, wenn wir mit Leuten zusammen sind, die nicht im Willen Gottes sind. Meine Frau hat einen Totalschaden mal mit ihrem Auto gehabt oder mit unserem Auto. Das Auto war erst ein paar Wochen alt und fährt gegen einen Baum. Und hinterher haben wir festgestellt, sie hat einen Menschen mitgenommen, der nicht mit Gott in Ordnung war. So, wenn du mit jemandem sitzt, der nicht mit Gott in Ordnung ist, sitzt du an einem gefährlichen Platz. Wir haben mal drüben in der Kirche jemanden gehabt als Prediger, der kam und hat gesagt, du würdest doch nicht gerne neben einem Räuber sitzen oder einem Mörder sitzen oder einem Verbrecher. Also du würdest aufpassen, da würdest schon ein paar Meter wegrücken von ihm. Du hättest auch nicht eine große Lust mit einem Dieb. Du weißt, dass es ein Dieb ist und du würdest nicht mit einem Dieb sitzen. Und Leute, die stehlen, die stehlen. Die werden dich bestehlen. Die fragen nicht, ob du Kind Gottes bist oder kein Kind Gottes bist. Ich habe eine Zigeunerin mal gehabt, die kam zu mir und sagte, Bruder Matthäus, befreie mich vom Stehlen. Und ich will sie befreien vom Stehlen. Und ich bete und ich leg ihr so die Hand und bete mit ihr und sage, und sei frei im Namen Jesu. Und als ich Amen sagt sie, Pastor, Entschuldigung, ich habe dir den Kugelschreiber geklaut. Während ich bete, klaut sie mir den Kugelschreiber. Also sie konnte es nicht lassen. Eine liebe Frau, sie versucht und sie kämpft gegen Kleptomanie. Kämpft. Das ist ein Geist, das ist ein Dämon. Und so weiter. Aber wenn du mit Dieben umgehst, wenn du mit Leuten umgehst, die nicht mit Gott leben, die ziehen dich runter. Warum die Leute mit dem König nicht zufrieden waren? Der König Saul wandelte nicht mehr in den Wegen Gottes. Der König Saul tat nicht mehr das, was Gott wollte. Und das hat das ganze Volk runtergezogen. Wenn ein König nicht mehr mit Gott wandelt, dann geht's bergab. Wenn ein Leiter einer Firma nicht mehr in guter Form ist, wenn bei ihm nicht dies und jenes nicht mehr stimmt, wenn er unglücklich ist, in seine Psyche geht auch unter Umständen auch die Firma pleite. So deshalb, wir sollten auch für den Boss beten, für die Obrigkeit beten, dass es, wenn die gut sind, wenn die stark sind, geht's auch dem Volk, auch dem Einzelnen, auch dir, wenn du daran beteiligt bist, gut. Aber der König wandelte nicht mehr in die Wege Gottes, die Regierung war gottlos, die Menschen waren gottlos, das Volk war gottlos und es ging bergab. Gibt's auch jetzt bei uns. Warum die Steuern steigen und noch steigen werden und es noch alles schlimmer bei uns wird, ist, weil Gott unsere Nation dahin gegeben hat. Weil diese Nation zwar nicht christlich nennt, aber von Christus und Gott so weit entfernt ist. Man hat sogar jetzt in da in früher DDR, Jena oder in diesem, da ist bei einem Gericht eine Anzeige gegen die Bibel erstattet worden. Die Bibel wäre rassistisch, die Bibel wäre also jugendgefährdend und die Bibel sollte man verbieten, öffentlich zu lesen, also nur so wie praktisch verbotene Literatur. Also auf den gleichen Stufe wie Koran zu stellen, also die Bibel wäre also gemeingefährlich. Da wird aufgefordert, für ganze Völker auszurotten und so weiter. All dieses, beim Landgericht steht es, diese Klage hier in der eher früheren DDR, also Jena oder Gera, also da unten irgendwo in Sachsen, ich weiß nicht, was Jena ist, aber in diesem Gebiet. Okay, wir wissen also, gottlos ist unser Volk geworden und viele haben das Land verlassen. Immer wenn Menschen nicht mehr mit Gott leben, geht's bergab, Leute verlassen das Land, wandern auch aus und so gleich. Und sowas auch bei David hier und diesen seinen zukünftigen Helden und Kämpfer. Bei den Helden David sehen wir, was Gott aus verfahrenen Situationen machen kann. Also wenn Gott einen Gesegneten in dein Leben dann stellt, und David war der Gesegnete, David war der Gesalbte, David war, auf dem der Geist Gottes ruhte, und dann beginnt Gott in kleinen Stücken wieder aufzubauen. Und so ist auch, wie Gott unsere Geschichte aufbaut. In kleinen Stücken beginnt er mit Leuten, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden sind, mit der Regierung nicht zufrieden sind, mit der Kirche nicht zufrieden sind und so weiter. Diese ganzen unzufriedenen und unglücklichen Menschen, mit denen fängt er wieder ganz neu an aufzubauen. Weg von den Ungehorsamen, weg von den Schwächlingen. Und Saul ist zu einem Schwächling geworden. Saul traut sich nicht mehr gegen den Riesen anzugehen, weil er schon Gott irgendwo ungehorsam war. Wenn wir nicht mehr Gott gehorchen, zieht sich der Geist Gottes zurück. Und nicht nur von uns, sondern vom ganzen Volk, über den derjenige steht und regiert. Saul ist zu einem Feigling geworden, zu einem Schwächling geworden. Und das ganze Volk verfällt in Resignation und Depression. Du fragst dich, warum habe ich Depression? Es ist nicht von ungefähr, dass du Depression hast. Du bist mit Menschen zusammen, die dich runterziehen. Und deshalb pass auf, mit wem du gehst. Pass auf, mit wem du sprichst. Pass auf, mit wem du betest. Pass auf, mit wem du redest. Pass auf, wer dir hilft, dich unterstützt, dir beisteht oder dein Kumpan, auf deinem Weggenosse ist. Eine ganze Nation leidet hier, weil der König versagt. Wenn die Regierung versagt, der Boss versagt, der Pastor versagt, der Priester versagt, es geht bergab. Eli hat versagt. Seine Jungs haben, der Priester Eli, seine Buben haben gemacht, was sie wollten. Die haben nicht mehr nach Gott gefragt, sich nicht mehr um Gott interessiert. So, und da wurde sogar die Bundeslade geklaut von den Philistern. Weil keine Gottesfurcht mehr da war. Weil der Führer versagte. Und immer wenn der Führer versagt, wenn die Leithunde versagen, der Leithammel versagt, versagt die ganze Herde. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, mit wem wir zu tun haben. Eine Firma geht immer pleite, wenn ein Chef versagt. Also wenn eine Firma pleite geht und du hörst vom Konkurs, dann kannst du ganz sicher sein, hier hat der Chef versagt. Hat er keine Lust mehr gehabt, seine Ehe ist kaputt gegangen, er traut sich nicht mehr zu, er hat keine Vision mehr, er unternimmt mich nichts mehr, geht nicht mehr, keine Risikos mehr ein, hat kein Gottvertrauen, auch wenn es nur Gänsefüßchen sind, Gottvertrauen, er vertraut weder sich selbst noch anderen, und niemand vertraut ihm mehr. Je weniger wir Gott vertrauen, desto weniger vertrauen uns auch die Menschen am Schluss. So, und alle, die machen das und die bedienen einen und helfen einen, aber Gott ist nicht mehr mit uns. Also so wird man zu einem Schwächling. Gott muss uns zuerst aus der Hand der Schwächlinge befreien, bevor er uns stark macht. Das ist mir wichtig. Ich möchte ein paar Gedanken hier weitergeben, was Gott mir gezeigt hat, was passiert. In Jeremia 15, 21 heißt es, ich will dich aus der Hand der Schwächlinge befreien. Das ist also, was Gott sagt. Also das waren die Könige damals, die so abgebaut haben. Die Könige von Israel und die Könige von Juda. Ich will dich aus der Hand der Schwächlinge befreien. Das ist also die erste Befreiung, bevor er dich vom Teufel befreien kann. Und bevor du in Autorität auftreten kannst. Und bevor du ein Held Gottes bist, musst du aus der Hand der Schwächlinge befreit werden. Schwächlinge regieren uns. Wenn du genau anschaust, Schwächlinge, die nur laut sind, die überbetonen etwas, die übertreiben etwas. Schwächlinge wollen uns immer dienen, die selbst Hilfe brauchen, versuchen uns zu dienen und bieten sich uns an und wollen uns helfen. Schwächlinge wollen uns sagen, wo es lang geht. Also Gott will uns zuerst aus der Hand der Schwächlinge befreien. Du kannst und du musst, wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, erst deine Schwächlinge loswerden. Du musst deine Schwächlinge loswerden. Wenn du die Schwächlinge losgeworden bist, dann kann Gott mit dir etwas anfangen. Dann sagt er, komm mein Kind zu mir, vertrau mir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Euch sind Lasten aufgebürdet worden. Die Priester und die Geistliche, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die haben Menschen Lasten aufgebürdet, waren Schwächlinge, die hatten keine Vollmacht, denn sonst wären sie nicht zu Jesus gekommen und sonst hätte Jesus auch gar nicht kommen müssen. Wenn die richtig gestanden wäre, hätten wir Jesus und alles das andere nicht gebraucht. So, aber das waren Schwächlinge. In welcher Vollmacht lebst du und woher kommt deine Autorität? Du sagst und es geschieht, woher kommt deine Autorität? Die waren Schwächlinge. Dein Elend hört auf. Dein Elend hört auf, wenn du nicht mehr auf Schwächlinge hörst. Wenn du nicht mehr mit Schwächlingen zusammenarbeitest, dann musst du dich immer mehr denen geben. Du kannst ihnen, die können dir nichts geben, die nehmen von dir. Und die rauben dich aus. Da ein Schwächling, dort ein Schwächling, hier ein Schwächling und hier ein Schwächling. Und du wunderst dich, was ist mit mir los? Gott befreit uns aus der Hand der Schwächlinge. Das ist meine Botschaft. Und mit der steige ich jetzt ein heute Abend. Manche übersetzen Schwächlinge auch Angeber. Also du wirst aus der Hand der Angeber, der Stolzen, manche Übersetzungen sagen, nennen diese Stelle auch, aus der Hand der Stolzen befreit uns der Herr. Schwächlinge sind also Angeber, die tun so, als ob sie was könnten. Saul, obwohl er der Heilige Geist von ihnen gewichen war, hat weiter regiert. Saul hat so getan, als ob alles in bester Ordnung wäre. Sie überspielen ihre Schwäche mit Gewalt, mit Drohen, mit lauter Stimme, mit großem Prunk. Gott will dich aus der Hand der Schwächlinge entreißen. Dann kann er erst mit dir etwas anfangen. Er will dich aus der Hand der Versager, der Verlierer befreien. Und Verlierer sind alles Menschen, die Gott verloren haben, mit denen Gott nicht mehr mitgeht, mit denen Gott nicht mehr mitmacht. Die sind geschwächt. Schwächlinge, die haben zwar noch Kraft, dank der Autorität, die sie mal erreicht haben, sind also noch Beamtete, noch Angestellte, die man nicht kündigen kann, die man nicht rausschmeißen kann, und so weiter. Die müssen aussterben, die Schwächlinge, oder wir werden befreit. Aber diese Schwächlinge haben nichts mehr zu melden. Niemand nimmt sie mehr für voll. Niemand nimmt sie mehr für ernst. Zumindest Gott nicht mehr, weil sie Gott nicht mehr ernst nehmen. Und wir sind verloren, wenn wir uns mit solchen Kumpanen, Kumpels oder was es auch ist, verbinden. Mit den Verlorenen wirst du alles verlieren. Wirst überwunden werden. Also wenn du dich in die Hand der Schwächlinge begibst, bist du verloren. Bist du überwunden. Hast eine Niederlage nach der anderen. Denn die sind auf der Welle des Versagens. Du musst also aus der Hand der Schwächlinge befreit werden, bevor es mit dir weitergeht. Bevor du weiter redest, bevor du weiter dienst, bevor du irgendetwas für Gott unternimmst, musst du zuerst aus dieser Hand der Schwächlinge befreit werden. David geht in die Wüste und in der Wüste hat er gelernt, allein auf Gott zu verlassen. Leute, ich will nichts mit dem König Saul zu tun haben, der ist dahin gegeben. Und mit Menschen, die dahin gegeben sind, die ihr Leben verwirkt haben, hast du nichts mehr zu wirken. Das ist verspielt. Also mit Verlorenen solltest du dich nicht mehr abgeben. Mit Feiglingen solltest du dich nicht mehr einlassen. Mit Flüchtlingen. Weißt du, wenn einer feige ist, was willst du von einem Feigling lernen? Du wirst von der Feigheit angesteckt. Ich habe Angst. Fürchte mich. Oh, bitte, tu mir nichts an. Und so weiter. Du wirst mit der Zeit, wenn du eine Weile mit diesem Feigling zusammen bist, wirst du auch am Schluss auch ein Feigling. Oder wenn der rennt und flüchtet und desertiert und so, dann rennst du mit, obwohl dich niemand jagt. David hat erlebt, was es bedeutet, wenn man sich mit Schwächlingen einlässt. Wenn man sich mit Schwächlingen einlässt, hat immer wieder erlebt, wenn man immer auf die Schwächlinge hört. Er musste lernen zuerst einmal, bevor er ein Führer im Volk Gottes wurde, musste er lernen zuerst Gott absolut vertrauen und Gott für seine Stärke zu halten, Gott für seine Feste zu halten und so weiter. David sagt im Psalm 119, Vers 115, Ich verlasse mich auf dein Versprechen. Ihr Unheilstifter, ihr Schwächlinge, geht mir aus den Augen, sagt er. Ich folge den Befehlen meines Gottes. Ihr Schwächlinge, geht mir aus den Augen. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Wenn du in Gott stehst, auch wenn du ganz allein stehst, du kannst bestehen deine Tests und Prüfungen. So, selbst wenn manchmal alles ungünstig ist, sogar wenn alles abgebrannt und alles verloren ist, wenn Gott mit dir ist, kannst du Sieg haben auf der ganzen Linie. Aber wenn Gott nicht mit dir ist, hast alles verspielt. Ich verlasse mich auf dich, auf dein Versprechen, sagt David. Da ist die Stadt Ziklag abgebrannt. Er kommt nach Hause von einer Schlacht. Die Stadt ist abgebrannt. Oh, und die Leute wollen ihn steinigen, ganz klar. Ihre Frauen sind weg, ihr Gut ist geraubt worden und die Stadt steht in Flammen. So eine Philisterstadt, die er damals bewohnte, als er noch so gejagt wurde. So kommt zurück, sieht alles in Rauch aufgehen und sagt, was soll ich tun? Und dann heißt es, und David ermannte in Gott. Er wurde stark in Gott. Und dann fragt der Herr, was soll ich tun? Und der Herr sagt, jage deine Feinde nach. Also, obwohl er alles verloren hat, im Namen Gottes jagt er die Feinde nach und er holt die Feinde ein und er nimmt ihnen alles weg und bringt wieder alles zurück. Und sogar was die Feinde noch woanders geraubt haben, auch das bringt er zurück. Wenn wir stark sind in Gott, wir können alles wieder zurückholen. Wiederherstellung ist nicht nur, dass ich mal die Hände auflege und sage, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder im Namen Jesu. Nein, wir müssen aufstehen und gegen den Feind angehen. Und wir müssen stark sein und uns nicht mit Schwächlingen nur mit ein paar billige Worte abgeben oder mit ein paar frommen Phrasen. Nein, wir sollten dem Feind nachjagen. Josua betet sogar einmal und sagt, Gott, lass die Sonne stillstehen. Ich will, dass die Sonne stillsteht. Ich möchte den Feind noch erreichen, die letzte Feinde schlagen und der Feind darf nicht die Stadt erreichen. Also ich möchte alle erledigen. Du musst deine Widersacher, diese Schwächlinge, die dir so zu schaffen machen, die dich ausrauben möchten, denen musst du nachjagen. Und David wusste, stark sein in Gott, das ist der Schlüssel. Wie werde ich stark? Psalm 27, Vers 2 und folgende Verse. Der David sagt hier, der Herr ist mein Licht. Der Herr ist mein Licht. Ohne Licht brauchst du gar nichts machen im Dunkeln. Unsicher, ungewiss. Und, so, und das ist unsere Stärke. Zuerst einmal Sicherheit, Überzeugung. Ohne Überzeugung brauchst du nicht auf die Straße gehen, wirst überfahren. Wirst angegriffen, kriegst eine Ohrfeige, rempelst zusammen, kommst mit Beulen zurück. Der Herr ist mein Licht. Zuerst mal die Erleuchtung, zuerst mal Wissen, Erkenntnis, Erfahrung. Und dann heißt es weiter, er befreit mich und hilft mir. Der Herr ist mein Licht, er befreit mich, er hilft mir und darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg, bei Gott. Darum zittere ich vor niemand. Schwächlinge zittern. Die hören eine Nachricht, eine Information und die Aktienkurse fallen. Darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voll Hass ans Leben, ans Fell, ans Leder wollen, wenn sie voll Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mein ganzes Heer, mag ein ganzes Heer mich umzingeln. Ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich bleibe ruhig. Warum? Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und er hilft mir. Dieses Gottesbewusstsein. Wenn man kann dir alles nehmen. Haus und Hof, Familie, alles nehmen. Wenn man dir deinen Gott genommen hat, hast verspielt. Hast verloren. Bist erledigt. Also ist es so wichtig, dass du deinen Gott behältst, auch in kritischen Stunden, dass du Gott behältst in dunklen Stunden, dass du Gott behältst in Krankheitstagen, dass du Gott behältst in Krisen, Stürmen, Anfechtungen, dass du immer Gott, man kann alles verlieren und Gott kann dir wieder alles zurückbringen und Gott kann dir alles wieder ersetzen. Das kann er. Aber Gott darfst du nicht verlieren. Und deshalb versucht der Teufel mit allen Raffinessen, sag deinem Gott ab, kündige ihm. Geh nicht mehr in die Gemeinde. Bet nicht mehr, lies die Bibel nicht mehr, glaub nicht mehr an Gott, gib ihm keine Ehre, zahl nicht deinen Zehnten, mach nichts mehr für Gott und dann und so weiter. Und so versucht er, dich lahmzulegen. Er weiß, wenn er dir deinen Gott nehmen kann, hat er den Motor aus deinem Auto genommen, hat er dein Herz gestohlen, hat er dein Leben ruiniert. Also, du bist mein Licht, du befreist mich, du hilfst mir. Du greifst ein, darum habe ich keine Angst. Also Stärke kommt, wenn ich weiß, ein Stärkerer ist immer hinter mir. Für mich war es immer so fantastisch. Ich war gerne der große Bruder. Meine kleinen Geschwister, ich habe noch unter mir sind noch 7 Brüder und Schwestern. So, und wenn irgendetwas war, mein großer Bruder, unser großer Bruder, und immer wieder habe ich mit dem Bruder angegeben, der große Bruder. Der große Bruder kommt und ich war gerne große Bruder und ich war immer, wenn ich dann zu ihnen kam, kam ich ganz hoch und ganz stramm und ganz groß. Im Zeugnis, bei uns wurde sogar noch Bewertung, ein starker, kräftiger Junge, das war ich damals. Ein starker, kräftiger Junge. So, unser großer Bruder, du kannst dich mit deinem großen Gott angeben, egal wo du bist. Mir ist es so groß geworden, als wir gestern Abend einen Gottesdienst hier feierten, der Größere ist in uns. Auch wenn du nicht siehst. Den Größeren siehst du nicht, aber der ist da. Der größere als Krankheit, der ist da. Der größere als Mangel und Armut und Tod und Elend und Jammer, der ist da, der ist in mir. Wenn ich das mir begriffen habe, oder wenn ich das begriffen habe, dann habe ich so viel gelernt. Der größere ist in mir. Ich bleibe ruhig, hat David gesagt. Unruhe kommt von Feiglingen und Schwächlingen, von Nervösen, Leuten, die plötzlich Fassung verlieren, vom Pöbelvolk, bei den Israeliten damals, beim Auszug, die Gott nicht kennen, nicht persönlich kennen, nur von Hören und Sagen kennen, von denen kommt Unruhe. Ich bleibe ruhig. Menschen, die Gott kennen, sie können gut schlafen, sie brauchen keine Schlaftabletten. Menschen, die Gott kennen, sie haben niedrigen Blutdruck, normalen Blutdruck. Jeder Zweite in Deutschland hat hohen Blutdruck, habe ich gehört diese Tage. Also es ist furchtbar. Und wir müssen gegen hohen Blutdruck so viele Tabletten schlucken und so weiter. Warum? Weil wir mit Feiglingen, von Feiglingen umgeben sind. Unsere ganze Gesellschaft ringsherum sind lauter Feiglinge. Hast du schon gehört? Hast du schon gelesen? Und so weiter. Und da geht jetzt wieder eine Seuche, da kommt eine Vogelgrippe, dort kommt dieses und da kommt ein Krieg jetzt, da kommt der Weltkrieg, jetzt kommt diese Krise und da kommt jene Krise. Ja, vor lauter Krisen verzweifelst du. Ich bleibe ruhig, ich zittere nicht, werde nicht verunsichert. Wenn Gott auf deiner Seite ist, wiegst du dich in absoluter Sicherheit. Dein Leben hat Halt und Haltung und du nimmst Haltung ein. Und weißt du, wenn du Halt hast, dann nimmst du auch Haltung. Wenn du hier dich an einem Stock festhältst, hast du Haltung. Egal was passiert, da kannst du noch so stark wehen und stürmen, du hast Halt in deinem Leben. Mitläufer, die nur Mitläufer sind, die bringen Unruhe. Die machen das Volk nervös. Fangen an zu gackern und zu kichern und so weiter und werden unruhig. Oder die Halberlöste, die machen Lärm und Unruhe, verbreiten sie dann in ihrer Umgebung. Das sind Schwächlinge. Schwächlinge richten eine Sache zugrunde. Hab nur irgendwo in deiner Umgebung ein paar Schwächlinge. Und die Bibel sagt, ich will dich erlösen aus der Hand der Schwächlinge. Von Menschen, die schwächlich sind. Bleib ruhig in Gott. Gott ist meine Kraft und meine Stärke. Psalm 23, Vers 4, ich fürchte kein Unglück, auch wenn ich im Tal der Todesschatten gehen müsste, ich fürchte kein Unglück. Warum? Ein Mensch mit Gott ist immer im Glück, nicht im Unglück. Ein Mensch mit Gott ist immer im Glück. Es gelingt ihm das Leben, es klappt, es funktioniert. Er kommt immer wieder raus und er findet mit Gott irgendwo einen Ausweg, selbst wenn er fliegen müsste und hochspringen müsste. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Der Größere ist in uns. 1. Johannes 4, Vers 4. Der Größere, der wohnt in mir. Das ist mir gestern so groß geworden. Der Größere, der Größere, der Größere. Wie werde ich stark, indem ich mir immer den Größeren vor Augen halte. Immer mir den Größeren vorstelle. Der Stärkere, der Allmächtige, der wohnt da. Der ist bei mir zu Hause. Der ist in meinem Geschäft. Der ist in meinem Körper. Der ist in meiner Seele. Der ist in meinem Geist. Deine Schwachheit muss auf der Stelle ausziehen, wenn der Größere einzieht. Wenn Gott in deinem Leben einzieht, dieser Größere, dann ist kein Platz mehr, jetzt könnte ich eigentlich Amen sagen, kein Platz mehr für irgendeinen Schwächling, kein Platz für irgendeine Schwachheit. Auf der Stelle muss dieser Schwache verschwinden. Sobald der Größere bei dir einzieht, braucht der Größere dein Apartment für den Eigenbedarf. Der Größere, was? Der Teufel ist unser Feind. Die Menschen sind uns... Nein, meine Feinde ist nicht der Mensch. Mein Feind sind die Umstände. Mein Feind ist Mangel. Mein Feind ist Versagen. Alles Negative, was die Leute zurücklassen, die Spuren der Gottlosen, das sind meine Feinde, meine Widersacher. Der Mensch kann nichts dafür. Also ich liebe den Kommunisten, aber ich liebe nicht Kommunismus. Ich liebe den Sünder. Das ist also, den Sünder werde ich lieben, egal wie schwarz der ist und wie böse er ist. Aber die Sünde, die hasse ich wie der Teufel das Weihwasser. Die werde ich hassen. Und da kenne ich kein Pardon und keine Gnade. Da werde ich ganz, ganz massiv dagegen stehen. Oder ich muss den Kranken lieben, den Kranken dienen. Aber die Krankheit muss ich verfluchen. Und ich verfluche jede Krankheit. Ich nehme die Krankheit nicht als von Gott gegeben an, ist vom Teufel. So, ich liebe den Armen, aber ich verfluche die Armut. Also das nur, dass wir wissen, also die Armut ist für mich verflucht, alles unter dem Fluch. Also ich liebe den Schwermütigen, der belastet ist, der traurig ist, aber ich hasse Depression. Ich hasse Depression. Depression ist nicht von Gott. Depression ist vom Teufel, ist ein Werk Satans. Aber der Mensch, der schwermütig ist, der kann jetzt nicht dafür, weil er von diesem Geist besetzt ist. Und wir müssen jetzt nicht den Menschen angreifen, sondern den Geist, der darüber herrscht, der darüber die Hand hat. Und der Größere muss einziehen in dieses zerstörte Gefäß, oder der wird zuerst herstellen, dieses Gefäß, reparieren dieses Gefäß und so weiter. Oder ich muss den Schwachen, weil ich jetzt mit dem Schwachen, weil du wahrscheinlich vom Schwachen ausgegangen bist, ich muss den Schwachen lieben, aber die Schwachheit verdamme ich. Die Schwachheit verdamme ich, die Schwachheit verfluche ich, die Schwachheit hasse ich, mit der Schwachheit will ich nichts zu tun haben. Den Schwachen, den soll ich sogar tragen. Den soll ich sogar geduldig den geduldig begleiten, sogar ihm helfen, zurechthelfen, dem Schwachen mit einem sanftmütigen Geist zurechthelfen. Aber Schwachheit, die Ursache, was dahinter steckt, den Verursacher, der dahinter steckt, und hinter allen diesen Dingen, was negativ ist, ist der Teufel der Verursacher. So, der Größere muss bei dir einziehen. Wenn das Licht hineinkommt in dein Leben, dieses Größere, selbst das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit, das kleinste Licht, dann kann sich Krankheit nicht halten, wenn die Gesundheit bei dir einzieht. Deshalb der Größere, was ist der Größere für dein Leben? Gesundheit zum Beispiel, wenn du krank bist. Also ich würde sagen, Gesundheit, komm in mein Leben. Ich würde nicht sagen, Jesus, komm in mein Leben, sondern ich weiß, der wohnt sowieso drin. Aber jetzt, Jesus, deine gesunde, deine starke Seite, komm jetzt und brich in meinem Leben durch. Deine gesunde Seite. Kannst du, und jetzt werde ich ganz frech, kannst du Erzengel Gabriel im Rollstuhl an Krücken mit Hörapparat, mit Brille und Zahnprothese vorstellen? Oder einer wenigstens, einer der Engel, sogar der kleinste Engel, das kleinste Engelchen im Himmel, sogar der Schutzengel hat mehr Zähne. Und so weiter. Können wir uns das vorstellen? So, im Himmel ist Vollkommenheit. Wenn die Vollkommenheit in meinem Leben einzieht, gewiss, dass ich von Anfang an, wenn Jesus in mein Leben kommt, bin ich nicht vollkommen. Habe ich nur den König angenommen. Oder habe nur Kreuzchen gemacht, ich will Segen haben. So wie wir gestern, ich lege dir vor, Segen und Fluch, du musst wählen. Und ich habe Kreuzchen gemacht beim Segen, ich will den Segen haben. So, ich habe mich für den Segen bekannt. Aber der ist noch nicht mit seiner ganzen Fülle eingezogen. Wenn jemand so umzieht oder irgendwo einzieht, kommt es auch nicht gleich mit allem. Da muss noch mehrere Möbelwagen nehmen, bis dann kommt. Und muss vorstellen, jetzt will der Himmel bei dir einziehen. Was muss der Himmel alles zu dir rüber transportieren? Wie oft müssen die Engel hin und her kutschieren und die Herrlichkeit Gottes hin und her kutschieren, bis all das, was im Himmel für dich bereitgelegt ist, bis das alles wieder in dein Leben hinein transportiert und transferiert ist, bis das alles übertragen ist? Es dauert seine Weile. So, Jesus, jetzt deine Vollkommenheit, deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit, komm jetzt in mein Leben. Also wir müssen diese Dinge einladen. Gesundheit kommt nur zu uns, wenn wir die Gesundheit einladen. Stärke kommt nur in unserem Leben, wenn wir einladen. Deshalb herberget gerne. Und das sind Engel. Gesundheit ist ein Engel. Stärke ist ein Engel. Und wir sollten die Engel herbergen. Und manche haben unwissend Engel beherbergt, steht im Hebräerbrief. Und das sind also dienstbare Geister. Hass kann sich in unserem Leben nicht halten, sobald Liebe bei mir einzieht. Dann kann ich niemanden mehr hassen. Dann liebe ich die Welt, dann kann ich alle umarmen. Dann ist egal, ob Judas ist oder Moses ist oder Elia ist, spielt keine Rolle. Ich kann alle umarmen, wenn Gottes Liebe mein Herz erfüllt. Und sobald Glaube in mein Leben einzieht, ist kein Platz mehr für Zweifel. Ich kann glauben. Ich kann alles glauben, was Gott gesagt hat. Sobald die Wahrheit in mein Leben einzieht, ist für die Lüge kein Platz mehr da. Und die zieht sich automatisch zurück. Also wenn viele Leute sagen, ich muss kämpfen, ich muss gar nicht kämpfen. Ich muss nur Licht einziehen lassen. Der Herr ist mein Licht. Und mit dem Licht fängt alles an, es wäre der Licht. Wenn der Herr einzieht, wird's Licht, dann kommt Leben. Und wo Licht ist, ist auch Leben. Ohne Licht gibt's kein Leben. So, wo das Licht Gottes scheint, das ewige Licht, nicht Sonnenlicht, sondern Gottes Licht. Weißt du, wir müssen sehen, Gott sprach, es werde Licht. Das ist interessant. Gott hat die Sonne erst am dritten Tag geschaffen. Und bei uns gibt es erst die Sonne, das Licht. So. Also das ist ein universelles, ewiges Licht. Dieses ewige, göttliche Licht muss von Gott selber kommen. Und wenn es her ist, dann plötzlich, die Erde bringt hervor, plötzlich passiert alles, plötzlich kommt alles raus. Aus der Erde. In der Erde steckte Pflanzen, steckten Fische, die ganzen Keime, da war alles da und die Erde brachte hervor. Und du wirst staunen, wo das alles herkommt, wenn das Licht Gottes in unserem Leben einbricht. Der Größere muss kommen. Mangel kann sich bei dir nicht mehr halten, wenn die Fülle Gottes einzieht. Mangel kann sich nicht mehr halten. Stress kann sich bei dir nicht mehr halten, wenn die Ruhe Gottes deine Seele erfüllt. Tod, was passiert mit dem Tod? Der haut ab, verschwindet, weicht, sobald das Leben einzieht. Da ist kein Platz mehr für den Tod. So, ich denke, es ist so wichtig, dass der Größere bei uns heute Abend einzieht. Und dann haben wir so viele Probleme mit einem Schlag gelöst. Wenn der Heilige Geist anfängt, in uns zu pulsieren, dann ist Leben in uns. Dann ist Herrlichkeit in uns. Und sobald Gott bei dir einzieht, und jetzt hör mir gut zu, sobald Gott bei dir einzieht, ist für die Sünde kein Platz mehr da. Kein Platz mehr da. Denn du hast den gefunden, sagst du, den die Seele liebt. Du hast den gefunden, den die Seele liebt, aus dem Hohen Lied. Hast den gefunden, den die Seele liebt. Dann hört die Sucht auf. Du hast den gefunden. So viele Leute kämpfen gegen Rauchen, gegen Saufen, Fressen, alles mögliche, was übertrieben ist, was nicht normal ist. Du suchst, du denkst, das könnte mein Glück bringen. Der eine naschen Schokolade, die anderen lutschen Daumen, beißen sich die Fingernägel ab, die anderen haben noch einen Schnuller, andere spielen mit einem Teddybär. So, und jeder hat so irgendwo seine Sucht, seine Leidenschaft, wo er sucht, seine Bedürfnisse nach Liebe zu befriedigen. Aber wenn der Heilige Geist in deinem Leben ausgegossen ist, dann ist Liebe durch den Heiligen Geist in deinem Herzen ausgegossen. Dann bist du geliebt, dann weißt du, ich bin geliebt, dann muss es niemand sagen, dass du geliebt bist. Du weißt, und dann hört die Sucht auf. Also, ich habe eines in meinem Leben gemerkt, die Sucht hat bei mir persönlich mit einem Schlag aufgehört, indem Gott, der Größere, in meinem Leben einzog. Blieb plötzlich weg. Kein Appetit mehr gehabt, kein Verlangen mehr gehabt. Es war gemerkt, das ist nicht richtig. Ja, am Anfang habe ich gekämpft. Solange ich gekämpft habe, habe ich immer verloren. Und ich habe eines gelernt, in dem Augenblick, wo ich kämpfe, ich bin auf der Versagerlinie. Der Herr muss für uns streiten und wir müssen stille sein. Und wenn Gott der Größere in meinem Leben ist, hast du kein Verlangen mehr. Du kannst sagen, ich kann. Und du kannst es auch wirklich. Wenn der Größere in dir ist, mir ist alles erlaubt. Du kannst mal eine Pfeife rauchen, wenn du willst, aber du wirst keinen Appetit nach der Pfeife haben. Und du sagst, oh, pfui, so ein Gestank und so ein Mief da und so weiter. Du wirst keine Lust mehr nach der Pfeife haben. Warum? Weil der Stärkere sagt, du, das ist alles verbranntes, das ist Asche. Ich gebe dir Asche. Oder ich gebe dir nicht Asche, sondern ich gebe dir Freudenöl. Lass den Größeren in dir, lass den Besseren in dir, lass den Stärkeren in dir hineinziehen. Jakob erlebte, wie der Stärkere in sein Leben hineinkam. Da war er gierig nach dem Segen, trachtete ständig immer das Beste wollte er haben, hat immer daneben gelangt und immer ins Fettnäpfchen gegriffen. Hat in seinem Leben nur Pech, war immer der Kleinere. Aber er hat das Bedürfnis gehabt, der Größere zu werden, aber immer wieder Pech gehabt. Er war süchtig sozusagen, süchtig nach Segen. Sogar Christen können süchtig werden nach Segen. Auch das ist vom Teufel. Süchtig nach Segen. Nicht genug vom lieben Gott kriegen. Sucht. Ist eine Sucht. Weißt du, immer, bei jedem Segen vorne. Und so weiter. Weißt du, was das ist? Minderwertigkeit. Menschen, die minderwertig sind, die müssen jedes Mal am Altar knien sich nieder, schmeißen sich nieder und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn der Größere in dir ist, hast du kein Bedürfnis mehr. Dann weißt du, wer du bist. Du wirst vielleicht einmal machen, zweimal machen. Aber so viele Menschen hier in Westeuropa, in Berlin, sind süchtig nach Segen. Jede Konferenz, die können nicht genug Konferenz kriegen, nicht genug Gottesdienste kriegen, nicht genug Segen kriegen, nicht genug Öl. Sollte am liebsten mit dem ganzen Fass Öl kommen und segnen und euch in Öl tauchen, statt mit Öl salben. Das wäre so richtig. So, und nicht genug vom Segen kriegen. Weißt du, das ist auch religiöse Sucht. Das ist ein religiöser Dämon. Immer suchen, mehr von dir. Weißt du, und so weiter. Und der Teufel passt ganz genau auf, wenn du sagst, mehr von dir, aha, komm her, das sind Steine, mach aus den Steinen Brot. Lass so ein Hokuspokus, mal so einen Spruch los, in der Autorität, die du hast als Kind Gottes, gebiete diesen Steinen, dass sie Brot werden. Oder dann mehr von der Kraft und Herrlichkeit Gottes, fliegen. Möchtest du fliegen? Schönes. Damals hatten keine Flugzeuge, die armen Leute. So, nicht über einen Hubschrauber. So, oder ein Drachen. So, und fliegen. Weißt du, der Teufel passt ganz genau. Und das ist so ein Einstieg, wo der Teufel uns süchtig machen kann. Du kannst auch nach Gott süchtig gemacht werden. Aber weißt du, nach was du süchtig gemacht worden bist? Nach dem Teufel. Nach dem Teufel. Passt auf. Der Teufel passt genau. Weißt du, wenn der Größere in dir ist, dann sagst du, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn du einmal den Herrn geschmeckt hast, hast nicht mehr Appetit an da und dort. Und Jesus sagt, passt auf, in der letzten Zeit werden Leute kommen, die werden sagen, da ist Christus, da ist Christus, da ist Christus, da ist Christus, da ist Christus. Ha, wo ist er jetzt überhaupt noch? Wo finde ich ihn noch? Und wir werden, und viele werden verführt. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Also, süchtig nach Gott. Wenn du süchtig nach Gott bist, ich sage süchtig, also wir sollen Gott suchen. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskern. Das ist okay. Aber weißt du, in ganz anderer Form. Nicht einfach, ich mache jetzt, ich suche dich. Weißt du, eigentlich ist es Blödsinn. Gott hat mich gesucht, ich habe Gott nicht gesucht. Gott hat nach mir gefragt, ich habe nicht nach ihm gefragt. Er ist mir nachgegangen, ich muss nur sagen, ja Herr, ja Herr, ja Herr. Ich muss nur Gott zustimmen. Eigentlich. Aber dieses krampfhafte Suchen, dieses krampfhafte Ringen, dieses menschliche Ringen, oh, bete schon 7 Stunden, jetzt warte ich auf Erweckung. Vergiss es, das ist Fleisch. Und Fleisch nützt nichts für den Geist. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch, ich komme nachher noch auf den Punkt, das Fleisch taugt nichts. Und deshalb, im Fleisch, es wird so viel im Fleisch Gott gesucht. Dieses Gott im Fleisch suchen ist dämonisch. Und das passiert in charismatischen, pfingstlichen Kreisen ganz massiv. Ist übertrieben sogar. Die rutschen auf den Knien, rutschen auf den Bauch, rutschen auf den Puckel oder Schultern, walzen sich auf den Boden. Es passiert, wenn der Geist Gottes wirklich, ich sage nichts, wenn es einmal passiert, zweimal passiert, aber wenn es permanent ist, wenn man das nicht mehr erwarten kann und wenn das nicht da ist, dann ist die Salbung nicht da. Weißt du, wo Gott wirkt? Dieser Elia, der wartet auf die Begegnung Gottes, will Gott begegnen. Da Erdbeben, ist nicht Gott drin. Im Feuer, Gott ist nicht drin. Im Sturm, Gott ist nicht drin. Ja, wo ist Gott überhaupt? Wo finde ich Gott? Wo ist der Größere? Und weißt du, wo der Größere sich versteckt hat? Im leisen Säuseln, in der Stille. Da ist der Größere. Der Größere hat es nicht nötig, mit Glanz und Glorie zu kommen. Der ist da oder er ist nicht da. Entweder Gott ist da oder Gott ist nicht da. Und wenn du dieses Gottesbewusstsein nicht hast, und meistens die Leute, die am allerwenigsten haben, die müssen am lautesten schreien. Die müssen am lautesten beten, die müssen am lautesten den Herrn suchen, die am wenigsten haben. Wenn du Gott hast und du Gott kennst und sagst, mein Herr, mein Gott, ich weiß. Weißt du, manche Leute denken, Gott ist schwerhörig oder hat keine Ohren oder Gott ist blind. Verstehst du? Gott, ich muss Gott nichts vormachen, er kennt mich von ferne, hat mich geschaffen, da waren meine Tage noch gar nicht, da war er schon. Jetzt beim Jakob noch, jetzt bin ich beim Jakob hängen geblieben. Jakob hat, dieser Junge hat einfach Pech gehabt in allem, in seinem Leben, bis er dem Größeren begegnete. Er hat Pech gehabt, bis er dem Größeren begegnete. Wie werde ich stark, wie werde ich erfolgreich? Wie wird mir geholfen? Darüber wollen wir uns Gedanken machen heute. Und Jakob war immer der große Macher. Er hat gedacht, ich kann es machen. Ich gebiete dir. Vielleicht hat es geklappt, gemogelt hat er, sich verkleidet hat, er Stimme verstellt hat, hat alles gemacht. Er hat alles gemacht, um den Segen sich zu erschleichen. Alles gemacht, um gesegnet zu werden, aber das hat ihm nicht viel genützt. Das hat ihm mehr geschadet, hat der Familie Isaaks mehr geschadet, das hat den Bruder verletzt, das hat den Bruder zutiefst gekränkt, betrogen hat seinen Bruder, sogar Betrüger hat er den Namen bekommen, weil er gedacht hat, er kann alles machen, er kann den Segen machen. Er hat immer Gott nachgeholfen. Geschwister, es ist immer was ganz Frevelhaftes, Gott nachhelfen zu wollen. Wir sollten, wenn wir zu Gott gehen und wir glauben, dass der Größere da ist, wir sollten da nicht warten, trockenes Holz dem Herrn hinlegen zum Anzünden auf dem Altar, sondern wir sollten nasses, grünes Holz, frisch aus dem Wald geholt, gefällt, hinlegen und noch Wasser drauf gießen, damit ja niemand sagen kann, das hat sich von selbst entzündet oder nachgeholfen. Gott braucht keine Nachhilfe. Gott ist Gott oder er ist kein Gott. Und wir können Gott vergessen, wenn er wirklich nicht ohne das kann, ohne unsere Nachhilfe kann, dann ist er kein Gott. Gott braucht uns nicht. Er ist Schöpfer des Universums, Erhalter des Universums, Versorger. Er hat die Welt bisher erhalten. Er wird es auch noch die nächsten paar Millionen Jahre die Erde und die Welt und das Universum erhalten. Warum sollen wir denken, ich muss Gott nachhelfen? Jakob hat es gedacht in seinem Leben, hat nie immer richtig geklappt. Dann war er, nachdem er sich alles so eingebrockt hatte und Gott gesagt hat, jetzt reicht's, Junge, dann muss er fliehen. Dann ist er auf der Flucht. Es war einsam, hat alles verloren, war nur noch er allein übrig geblieben. So, und jetzt ist er in der Wüste, liegt er dort irgendwie bei Bethel, bei Luz, liegt er da. Jetzt kann er niemand mehr betrügen, weil er allein ist. Wen soll er noch reinlegen? Hat ja niemand mehr. Niemand kann er was mehr vormachen. niemand kann ihm was vorspielen mehr, so er ist jetzt Mutterseelen allein. Hier kann ihm niemand helfen. Und in einer Stunde, wo ihm niemand begegnet, niemand helfen kann, begegnet ihm Gott. Das ist der Moment. Das ist die Deadline. Das ist der Moment, wo Gott uns begegnet. In 1. Mose 28 begegnet ihm Gott, er träumt von dieser Himmelsleiter. 1. Mose 28, Vers 15. Und Gott sagt zu ihm, Jakob, hör zu. Ich werde dir jetzt beistehen, obwohl du Ganove bist. Obwohl du deinen Bruder reingelegt hast. Ich werde dir beistehen. Ich werde dich bewahren, wo du auch hingehst. Und bringe dich wieder in das Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich. Alles, was ich dir versprochen habe, werde ich tun. Alles, was er davor, die Verse davor gesprochen hat und vorgesagt hat. Der Größere begegnet Jakob jetzt. Und er merkt, auch wenn ich jetzt Fehler gemacht habe, auch wenn ich jetzt Böcke geschossen habe, auch wenn ich jetzt meinen Bruder betrogen habe, auch wenn er meinen blinden Vater, und das ist das Schlimmste war, seinen Vater, seinen blinden Vater reinzulegen, sowas Gemeines und sowas Gehässiges, dass es so einem hier, sogar so einem frommen Menschen das einfallen kann, ihn reinzulegen, nur um gesegnet zu werden, was vorzuspielen. Ich bin Esau. Sogar sich falsch zu verstellen. Und die Mutter macht noch mit. Also praktisch so eine verlogene Familie. Und so eine verdorbene Familie. Du denkst manchmal, Heilige, die sind heilig. Vergiss es. Vergiss es. Schau diese Familie da an. Dann hört die Träumerei und der religiöse Wahn auf. Aber hier sagt Gott, jetzt, ich werde dir beistehen. Ich werde dich bewahren, wo du auch hingehst. Und ich bringe dich wieder in das Land zurück. Ich lasse dich nicht in den Stich. Und alles, was ich dir versprochen habe, werde ich tun. Der Größere stellt sich jetzt auf die Seite Jakobs. Der Größere fängt an, diesen Mann zu begleiten. Wie alt er auch damals war, ist egal. Jetzt übernimmt der Größere die Führung in seinem Leben. Und das ist, wie man stark wird. Wie man aus einem Betrüger ein Heiliger wird, wenn der Größere die Führung übernimmt. Der Größere gibt ihm das Gelingen. Und für dich muss es auch so sein. Oh, du großer Gott. Wenn ich die Welt betrachte, komm in mein Leben, beginn du mein Leben zu führen und ich lasse mich jetzt in deine Hände fallen. Gestern Abend habe ich von der feindlichen Übernahme, was in der Gesellschaft, in der Aktienwelt und so weiter so ist, feindliche Übernahme, wo dann plötzlich irgendjemand 51% deiner Firma aufkauft, das ist feindliche Übernahme. Ich mache für Gott freundliche Übernahme. Weißt du, 51%. Gott übernimmt freundlicher Art und Weise die Führung in deinem Leben. Er will nicht 100% dein Leben haben. Jemand kam zu mir gestern und sagte, ich möchte 100%. Nein, er hat gesagt, das ist nicht wahr. Gott möchte nicht 100%, sondern möchte 51% deiner Aktien, deiner Lebensaktien, deiner Lebenskraft, deiner und so weiter. Und die 49%, du musst auch was tun. Du bist Gottes Mitarbeiter und er setzt dich ein als Geschäftsführer mit Prokura. Und du darfst seine Sachen zu verwalten, seine 51%. Aber er hat das letzte Wort in deinem Leben, der Größere. 1% mehr. Und das ist, was einen großen Unterschied ausmacht in deinem Leben. Der Größere macht aus diesem armen Jungen hier, aus diesem Jakob, macht einen gemachten Mann, einen reichen Mann. Er wird der Patriarch, ein Stammeshäuptling und Stammesfürst. Dieser Größere kommt in sein Leben. Und durch diesen Größeren wird Jakob groß, wird Jakob stark. Wird Jakob mächtig, breitet sich Jakob in allen Seiten aus, wird Jakob ein Segensträger. Durch den Größeren ist Gott mit uns, dann wohl uns. Ist Gott nicht mit uns, dann gute Nacht. Dann ist gefährlich, dann versteck dich, dann verkriech dich, dann such einen Bunker und schwa so schnell wie nur möglich. Und jetzt mal dir mal aus, was wäre Jakob geworden, wenn der Größere ihm nicht begegnet wäre? Was wäre aus dem Jakob geworden? Er wäre noch kleiner geworden, noch ärmer, noch schwächer, noch gebrechlicher, noch gejagter, noch getriebener. Er hätte keine Anstellung gefunden, keine Frau gefunden, keine Familie gefunden, wäre ausgenutzt und ausgebeutet, denn er hatte diese Vorherbestimmung der Ausnutzung, der Ausbeutung, dass er ausgebeutet wird. Und er hat das alles so schön überspielt. Aber wenn der Größere nicht in sein Leben hineingetreten wäre, wäre er nach Strich und Faden ausgenützt worden, betrogen worden. Er hat andere betrogen, wurde selbst auch betrogen. Hätte es nichts genützt, dass er aus einer frommen Familie stammt. Es nützt nichts, wenn du aus einem christlichen Haus stammst oder dein Background, dein Hintergrund und so weiter, wenn nicht der Größere in dein Leben einzieht. In 1. Mose 30, die Geschichte Jakobs geht weiter, Vers 27, sein Schwiegervater Laban, als er Jakob dann gehen will nach einer gewissen Zeit, nachdem er seine Frau hat und Gott ihn gesegnet hat, dann sagt er Laban, sein Schwiegervater, hör mal zu, wenn der Größe in dein Leben hineinzieht, dann bist du interessant. Wenn der Größere in dein Leben hineinzieht, dann bist du eine wichtige Person. Dann bist du eine unersetzliche Person. Wenn der Größere in dein Leben hineinzieht, bist du begehrt von anderen Leuten. Die lassen dich nicht mehr so schnell laufen. Du wirst sagen, bleib hier. Und hör mal, was der Schwiegervater Laban sagt. Das war auch ein Gauner. Der Laban war auch kein Heiliger. Es ist interessant. Jakob läuft weg von zu Hause. Und er denkt jetzt, nee, jetzt kommt er zu Laban in der Schule. Und der Laban war genauso ein Schlitzohr, aus dem gleichen Holz noch schlimmer geschnitzt, als der Jakob selber war. Und dort lernt er, sogar bei seiner Eheschließung wird er noch betrogen. Dann wacht er morgens auf und statt der Rahel ist die Lea im Bett. Ich muss mir vorstellen, das sind Sitten gewesen. Ja, bei uns ist so Sitte. Und der arme Kerl muss nochmal 7 Jahre schuften, um wieder diese Rahel zu bekommen. Also deshalb hat er 14 Jahre für die Rahel gearbeitet, um sie zu erstehen. Aber der ist betrogen worden. Und wenn Gott nicht mit ihm gewesen wäre, hätte er es nicht durchgehalten, hätte es nicht geschafft. Aber jetzt die Geschichte hier. Sein Schwiegervater Laban, er sagt, tu mir einen Gefallen, bleib noch. Tu mir einen Gefallen, bleib noch. Solange du da warst, stand ich unter einem günstigen Stern. Halleluja. Solange du da warst, stand ich unter einem günstigen Stern. Und der Herr hat mir Glück und Wohlstand geschenkt. Solange du da warst, bleib da. Bleib da, Jakob. Ich stand unter einem günstigen Stern. Verstehst du? Was es heißt, halte ich nicht an Schwächlinge, halte ich nicht an Versager, halte ich nicht an Verfluchte, halte ich nicht an Gottlose, halte ich nicht an Dahingegebene. Es ist nicht gut, du stehst unter einem schlechten Stern. Solange du da warst, stand ich unter einem guten Stern, einem günstigen Stern. Und der Herr hat mir Glück und Wohlstand geschenkt. Falsche Freunde, falsche Partner, falsche Kumpels, Genossen, Wegbegleiter und so weiter bringen dich unter einem schlechten, falschen Stern und ungünstigen Stern. Er sagt ja, wir sind doch keine Astrologen und wir glauben nicht an Astrologie. Hier, ich komme nachher auf den Stern noch zu sprechen. Deine gottlosen Freunde, die bringen dich in Unglück. Das ist alles, was ich jetzt zuerst mal hier über diesen ungünstigen Stern sagen möchte. Gottlos sind all die Menschen, die mal für Gott Verbindung hatten. Weißt du, ich bin lieber mit Heiden zusammen. Heiden, die von Gott nichts wissen, nichts kennen, das ist okay. Aber Menschen, die mal Gott kannten, die mal erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, die getauft waren, die mal mit Jesus gegangen sind, die sogar prophezeit haben, die sogar Kranke geheilt haben und so weiter. Mit Menschen, die die Verbindung zu Gott verloren haben, die sind schlimmer wie der Teufel. Gottlose, sitzet nicht vor die Gottlosen. Die Bibel warnt uns immer von Gott vor Gottlosen, die also die Verbindung zu Gott verloren haben. Verloren nicht, aber aufgegeben. Verlieren kannst du nicht. Aber Gott aufgegeben, Gott gekündigt haben. Gottlose kannten mal Gott. Die kannten mal Gott, die hatten mal Verbindung mit Gott. Die liebten mal den Herrn. Die liebten mal die Bibel. Die glaubten sogar, was in der Bibel drin steht. Und die haben sogar vielleicht anderen noch aus der Bibel was vorgelesen und vorgemacht. Sie wandelten mal mit Gott, aber sie sind jetzt nicht mehr mit Gott. Das sind Gottlose. Heiden, die haben Gott noch nie gekannt. Die haben mit Gott noch nie was zu tun gehabt. Deshalb sind Kommunisten und Atheisten besser dran als Gott, als fromme Religiöse, die mal Gott kannten. Ja, früher mein Vater oder früher, ich bin auch noch als junger Mann in die Kirche gegangen, früher irgendwo Verbindung mit Gott gehabt. Diese Menschen, die sind ein Verhängnis für dein Leben, Gift für deinen gesunden Geist, diese Menschen. Sie haben Gott verlassen, Gott den Rücken gekehrt und Gott ist böse auf sie. Menschen, die auf der Flucht vor Gott sind, denk an Jona, die bringen andere in Trouble. Die bringen andere in Schwierigkeiten. Das ganze Schiff, die ganze Mannschaft, der ganze Sturm um diesem Boot auf der Überfahrt nach Tarsis kam nur, weil hier einer im Boot war, der nicht im Willen Gottes war. Der sich von Gottes Auftrag gelöst hat, mit Gott nichts zu tun haben wollte. Wer Gott verlässt, der wird von Gott verlassen. Und das Schlimme dabei ist, warum der Gottlose so schlimm ist, weil Gott ihm nachgeht und Gott ihn sucht und er ist von Gott umzingelt, um Gott umkämpft und du wirst in diese Kämpfe, die der Kerl hat, in diese Kämpfe oder diese Frau, in diese Kämpfe wirst du mit verstrickt. Du wirst in diesem Sog hineingezogen, in diesem Strudel hineingezogen und wunderst dich, was ist mit mir los? Weil du mit Gottlose dich abgibst. Weißt du, der Heide, der geht seinen Weg, der kümmert sich nicht um Gott, hat sich noch nie um Gott gekümmert. Das ist okay, der hat sich um Gott. Deshalb sagt die Bibel, dass du lau oder, dass du heiß oder kalt wirst. Lau, das ist das Gefährliche, das Verhängnisvolle. Lau sein. Diese lauen Menschen, die mal Gott gekannt haben und die gar nicht mehr Gott verleugnen können im Grunde genommen, die das Monogramm Gottes im Herzen kennen, gebrannt sind von Gott oder durch die Taufe sind sie mit Gott, Gottes Eigentum irgendwo. Gott lässt sie nicht mehr locker. Die werden da gerüttelt und mit ihnen wirst du auch gerüttelt. Mitgehangen, mitgefangen. So, das ist die Situation. Gottlose werden zu Schwächlingen. Wenn man Gott verlässt, wird man von Gott auch verlassen. Verliert man den Halt, den Segen und so weiter. Und es geht bergab mit einem. Laban, solange du da warst, war ich unter einem günstigen Stern. Und der Herr hat Glück und Wohlstand mir geschenkt. Solange du da warst. Solange du mit gesegneten Menschen zusammen bist, geht es dir gut. Denk nur an Abraham und Lot. Solange Lot mit Abraham zusammen war, hat genug zu essen gehabt, genug Weideland, genug Glück, genug Erfolg. Aber als all das nicht mehr da war, was passierte? Not, Verlust und Sodom wird in Asche gelegt. Das gilt also für alles Ungesegnete. Alles Ungesegnete. Wenn du Gott verlässt, wirst du im Bereich des Unsegens, des Fluchs. Also du wählst Segen oder Fluch. Beides lege ich euch vor. Viele sind vom Segen Gottes verlassen. Und deshalb Armut, Schwachheit, Krankheit, deshalb kleinig, gering, elend und so weiter. Was passiert, wenn man vom Gesegneten weggeht? Hier, wenn der Jakob den Laban verlässt, er fleht, geh nicht weg von mir. Du bist stark, wenn du bei Gesegneten zusammen bist. Deshalb wird ein Thema sein, nächste Woche. Sei dabei, wenn Gott Menschen segnet. Sei immer da, wo der Segen Gottes fließt, wo die Herrlichkeit Gottes da ist. Sei, wo immer der Segen ist. Wie kommt es, dass Menschen den Segen verlieren? Ihr habt mich verlassen. Die lebendige Quelle heißt es einmal über den Propheten, über Gott. Und macht euch löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Und warum gebt ihr Geld für etwas, was euch doch nicht sättigt, euch nicht befriedigt? Warum macht ihr das? Und so weiter. Wer von Veranstaltung zu Veranstaltung rennt, von Gottesdienst zu Gottesdienst, ist ein Sucher, ein Gottsucher mag sein. Aber er wird süchtig mit der Zeit. Er kann es nicht mehr lassen. Er hat alle Termine schon in seinem Terminkalender und er sucht. Wo finde ich? Du kannst nie geheilt werden. Du kannst nie geheilt werden, wenn du jede Woche deinen Arzt wechselst. Stimmt, brauchst du mir nicht sagen. Weißt du, bis der Arzt sich auf dich wieder eingestellt hat, bis er dich wieder kennengelernt hat, bis er wieder Diagnose gemacht hat, ist wieder Zeit verloren. Und dann sagt er dir die Wahrheit und dann sagst du Danke. Das hat der letzte Arzt mir auch schon gesagt. So und so weiter. Und du willst die Wahrheit nicht hören, gehst zum nächsten Arzt. Dir kann ein Lehrer nicht helfen, wenn du ständig die Schule wechselst und ständig von, ja, nein, die Schule ist nicht, da sind sie zu streng oder die nächste Schule, die ist mir zu hart und die Lehrer sind zu stur und zu konservativ und so weiter. Wechsle ständig die Schule und du lernst nie was in deinem Leben. Wechsel die Schule und du lernst nie was in deinem Leben. Oder dein Glück, wechsle ständig die Partner, du wirst nie glücklich werden. Wenn du ständig deine Partner wechselst, oder wer seine Wohnung immer wechselt, und jede Woche mal woanders wohnt, und Berliner ziehen sehr viel um, und so weiter, am Schluss bist du nirgendwo mehr zu Hause. Da bist du kein Spandauer, da bist du kein Weddinger, da bist du kein, ja, mal da und mal da. Wo bist du zu Hause? Ständig die Wohnung wechseln. Und so geht es permanent auch mit dem Glauben. Ständig die Ansichten, die Überzeugungen wechseln. Am Schluss hast du gar keine Überzeugung. So wie die Kinder eine Bezugsperson brauchen, so brauchen wir auch als Gläubige eine Bezugsperson. In der Bibel heißt es einmal, ihr habt viele Zuchtmeister, aber ihr habt wenig Väter und Mütter in Christus. Und weißt du, was die Zuchtmeister sagen? Die brechen dir das Genick, das Rückgrat, die brechen dir deinen Willen, die belehren dich, die kommandieren dich, die dressieren dich. Das sind Zuchtmeister. Als der Andreas Wecker, der hat gesagt, weißt du, mein Trainer, der hat mir so oft ins Gesicht geschlagen, in der Kabine, das weiß kein Mensch, trainiert. Wenn ich nicht die Leistung gebracht habe, hat er mich geschlagen. Nur als Beispiel, das sind die Trainer, das sind die Zuchtmeister, die pressen das Letzte raus aus dir, wie man aus der Zitrone, bis es nicht mehr geht, das Letzte. Und da wurde er geschlagen und ihm blieb, und deshalb auch diese vielen Krankheiten, was auch in seinem Leben mit einer Rolle spielen, weil der Stress, Zuchtmeister. So wie es im Natürlichen passiert, glaubt doch nicht, dass die Olympiade nur einfach so aus dem Ärmel geschüttelt wird. Oder die Goldmedaille. Die Goldmedaille wird nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Da ist ein harter, saumäßiger, strenger, verdammter Training dahinter. Und da musst du das Letzte geben. Wenn du das Letzte nicht gibst, dann vergiss es. Das sind Zuchtmeister. Die stressen einen, treiben einen, jagen einen, manipulieren einen, dressieren einen. Zuchtmeister, ihr habt viele Zuchtmeister. Willst du bei Zuchtmeistern landen? Väter und Mütter erziehen. Weißt du, die sind auch streng. Die lesen auch die Leviten vor. Die sagen auch die Wahrheit. Aber die erziehen. Und viele kann es nicht mehr erziehen, wenn die schon mal bei Zuchtmeister da waren. Die wollen immer geschlagen werden. Die wollen immer hart angefasst werden. Und deshalb habe ich auch gesagt, es ist gefährlich, Gott suchen. Immer so viele Leute möchten hart angefasst werden. Die möchten geschüttelt werden. Weißt du, den kannst du gar nicht hart genug predigen. Da muss man einen Vorschlag immer kommen und sagen, so spricht der Herr. Und drohen, wenn du das nicht machst. Weißt du, man muss dann schlechtes Gewissen einem einreden. Und man muss manipulieren. Man muss sagen, hört mal, wenn ihr das nicht macht, kann Gott euch nicht segnen. Seid ihr verflucht. Seid ihr in Ungnade gefallen. Seid ihr dahin gegeben. Ja, am Schluss sagst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mich anstrengen. Ich muss rennen. Ich muss laufen. Und dann wirst du gestresst und Gott sagt, nein, mein Kind, das ist nicht das. Das sind Zuchtmeister, die dich treiben und jagen, die Schmerz zufügen, damit sie dir nachher dich heilen können. Zuerst verdammen sie dich, reden dir den Teufel ein und dann treiben sie nachher den Teufel aus. So und so über, weißt du, die jagen dich und nachher du deine Pflicht getan hast, kriegst du ein Bonbon, Zuckerle. So wie bei der Dressur. So werden viele behandelt. Und das sind Zuchtmeister, die dann ihre Schaufpferde ziehen können. Guck mal, was Gott daraus gemacht hat. Hat nicht Gott daraus gemacht. Das sind Mentoren. Heutzutage, die geben sich als Mentoren aus und versuchen da Leuten irgendwie zu helfen. Gott will dir ein Zuhause geben. Und dich von den Zuchtmeistern befreien. Ich habe vorhin gesagt, Schwächlinge. Aber Zuchtmeister. Weißt du, wo du nicht von innen her gewachsen bist, vergiss es. Was dir von innen her nicht gegeben wird, vergiss es. Was von innen her nicht entwickelt wurde durch den Heiligen Geist, was der Heilige Geist nicht schaffen konnte, auf vernünftige Art und Weise, das ist nicht natürlich, sondern unnatürlich. Es gibt übernatürlich und unnatürlich. Und die meisten Leute verwechseln zwischen übernatürlich und unnatürlich. Und es gibt so viel Unnatürliches, das nicht übernatürlich ist. Das ist nur unnatürlich. Unnatürlich und übernatürlich. Das ist nur ein kleiner Unterschied und doch ein sehr großer Unterschied. Auch im Geistlichen. Und ich möchte einfach der Gemeinde klaren Wein einschenken und einfach sagen, wir müssen aufpassen. Nicht das Unnatürliche, sondern das Übernatürliche wollen wir. Das von Gott gewirkt, das von oben geschenkt und nicht das Unnatürliche. Von innen. Ja, aber Gott will dich verändern. Weißt du, du darfst schon 51%, wenn du dein Leben Gott gibst, 49% sind von dir. Ja. Und dir die Wurst so hochstrecken, damit du richtig hoch springst bei 1,80 Meter. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Und das ist nicht deine Art. Vielleicht hat der liebe Gott dich als Schnecke gemacht und du sollst Antilope spielen und ihm was vormachen. Und die wollen die Schnecke zur Antilope machen, damit sie ein Theater machen können. Genau, du bist du und das solltest du bleiben. Und das, was in dir hineingelegt worden ist, in dir gewachsen ist, das ist, was Gott will. Nicht unnatürlich, übernatürlich. So, das ist der kleine, große Unterschied. Laban war durch Jakob unter einen guten Stern. Laban war durch Jakob unter einem guten Stern. Und da ging es ihm gut, solange Jakob da war. Vielleicht fragst du dich jetzt heute Abend, und ich möchte diese Frage dir ganz persönlich stellen, wann ging es dir zum letzten Mal richtig gut? Sei doch ganz ehrlich. Denk drüber nach, ein paar Sekunden, wann ging es dir zum letzten Mal richtig gut? Überleg einmal. Vielleicht ging es dir noch nie gut. Aber wann ging es dir zum letzten Mal richtig gut? Als Christ. Ich möchte jetzt als Christ, denk drüber nach, wann ging es dir zum letzten Mal als Kind Gottes richtig gut? Hast du irgendwo festgestellt, einen Punkt, wo es zum letzten Mal richtig gut ging? Soll ich dir sagen, wann es bei mir richtig gut ging in meinem Leben als Christ, junger Christ? Nach der Taufe? In der Gemeinde? Solange ich so unbescholten, einfältig in meinem Glauben war, ging es gut. Und dann begannen meine großen Kämpfe. Dann begannen meine großen Kämpfe. Dann kamen so die Ältesten, das ist nichts und das ist nichts und das darfst du nicht und das sollst du nicht. Dann haben sie mir Vorschriften gemacht. Ich habe so lange Koteletts gehabt, früher, das ist weltlich. Dann habe ich so eine bunte Krawatte gehabt, das war die Zeit von Elvis Presley. So und dann hat so Klimperes, du musst dir vorstellen, so Goldmanschetten gehabt. Und das hat mir gefallen einfach. So, ich war nicht schwul, keine Sorge. So und aber mir hat das gefallen, das war in. Deshalb, so läuft ein Christ nicht. Ich soll graue Anzüge mit kaufen, dunkel und mit der Weste und so weiter. Und so soll man in den Gottesdienst kommen. Die haben an mir nur rumgenörgelt. Und am Schluss war ich, so was sie sagte vorhin, nicht mehr ich selbst. Ich war irgendjemand anders. Da saß ich so wie die Brüder, wir waren in der Brüderversammlung, hieß auch die Brüderstunde und Brüdergemeinde und so weiter. Dann war ich unter den Brüdern, verstehst du, und so weiter. Und auch beim Beten dann, ich habe so viel Freude gehabt am Beten, ich habe immer viel Gemeinschaft mit Gott gehabt und mit Gott gebetet. Und jetzt kam ich in der Gebetsversammlung, habe mich so gefreut auf die Gebetsversammlung. Dann knien wir waren so etwa 17 Geschwister, Brüder, in dieser Gebetsversammlung knien wir. Und ich habe damals noch nicht so gut Deutsch gesprochen. Dann habe ich gebetet, so wie mein Herz war, wie mir der Schnabel gewachsen war, so habe ich mit Gott geredet. Dann kommt doch einer von der leitenden Brüder zu mir und sagt, Bruder Matthäus, wenn du betest, lernst du erstmal richtig Deutsch oder schreib das auf und dann trag es dem lieben Gott vor. Und so weiter. Weißt du, das stört die Atmosphäre, mein Gegackse und mein gebrochenes Deutsch. Und mir ist das Beten vergangen. Mir ist das Beten vergangen. Zuchtmeister, das sind Zuchtmeister. Damit du verstehst, was Zuchtmeister sind, was Schwächlinge sind. Diese Leute beten, haben nichts erreicht mit ihren frommen Gebeten, schönen Gebeten und auswendig gelernten Gebeten. Vielleicht haben die auch mal so angefangen mit aufgeschriebenen Gebeten. So das ganze Gesangsbuch durchgebetet. Was weiß ich. Solang du da warst, Jakob, ging's mir gut. Wann warst du zum letzten Mal glücklich, so richtig geborgen? Wo bist du geistlich? Wann bist du geistlich gewachsen? Und ich kann sagen, ich kann feststellen, in der ersten Liebe, in der ersten Zeit, da hättest alle umarmen können. Du hast nicht gefragt, wer bist du, wo kommst du her? Ich hab dich lieb. Aber dann später, vor dem musst du Rücksicht nehmen, auf den musst du aufpassen, den darfst nicht verletzen, den darfst nicht zu nahe treten, der ist gleich eingeschnappt, oder den darfst du dir gar nicht angucken, ist gleich, und so weiter. Da denkst du, willst was von ihm? Und am Schluss bist du so verunsichert, dass du dir nicht einmal zu atmen getraut hast. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist ein freier Raum, wo man sich frei entfalten kann. Wo man Gott vertraut, wo man Gott liebt, wo wir alle ein Ziel haben, näher mein Gott zu dir. Als Jakob bei dir war, dann ging's Laban gut. Als Jakob ihm diente, als er Jakob so als Verwalter hatte für seine Herden und so weiter. Aber jetzt, und das ist auch bei dir so, jetzt hast du zu viele Treiber, zu viele Verwalter, zu viele Hirten, zu viele Brüder und Schwestern, zu viele Ärzte. Von Medizin und Musik versteht jeder etwas. Wenn ich das alles machen würde, was meine lieben Geschwister manchmal sagen, da habe ich mal gejammert irgendwo, ich hab was am Knie, dann kommt eine Schwester zu mir, Bruder Matthäus, ich habe was ganz Gutes, Hundeschmalz. Und ich habe gedacht, jetzt okay, das ist okay, Hundeschmalz. Aber wo kriege ich Hundeschmalz? Und so weiter. Weißt du, dann von Musik und Medizin versteht ihr. Da kommt, und wenn ich das alles schlucken würde, was ich essen würde, was ich dann so alles als Ratschläge bekomme, ich werde wahnsinnig. Leute, verstehst du, zu viele Ärzte, wenn das sind Kurpfuscherei dann am Schluss. Zu viele Ärzte, zu viele Seelsorger, zu viele Befreier, zu viele Helfer. Eine Frau, die ist auch in Berlin, kommt ab und zu mal in meine Gottesdienste, vielleicht hört sie auch diese Predigt, ist egal. Dann kommt sie zu mir und sagt, Bruder Matthäus, ich brauche Seelsorge. Ich sage, in Ordnung, kriegst eine Seelsorge, wir werden miteinander reden. Und dann fängt sie an, Bruder sowieso, Pastor sowieso sagt so und so, Evangelist, der und der sagt so und so, Pastor sowieso sagt so, der hat fast sämtliche Pastoren in Berlin abgeklappert und die weiß alles, was sie sagen. Und jetzt fragt sie mich, und was sagst du? Und ich habe gesagt, Schwester, gar nichts. Gar nichts. Ich habe nichts zu sagen. Die haben dir alles gesagt, was du wissen solltest. Aber die wollte auch eine Meinung haben, damit sie nachher erzählen kann, dass Pastor Matthäus sagt das und das. Diese Person kann, meines Erachtens, ist bis heute nicht gesund. Diese Person und kann auch nicht geholfen werden, kann auch nicht befreit werden, gar nichts. Bis heute nicht, weil sie immer von Menschenhilfe sucht und nicht bei Gott. Und Ratschläge sich bei Menschen holt und nicht bei Gott. Bei Schwächlinge holt sie sich Hilfe. bei Schwächlingen, wenn es zum Herrn geht. Du hast viel zu viele Leute in deiner Umgebung. Ich will noch ein paar Gedanken ganz schnell hier weitergeben. Zwischendurch hat Gott mir so Impulse heute Nachmittag gegeben. Du hast viel zu viele Leute in deiner Umgebung, die dir Gott nicht geschickt hat. Und ihr solltet es alle rausschmeißen aus deinem Leben. Leute, die Gott nicht zu dir geschickt hat. Schwächlinge, Feiglinge und was sie sonst sind, die regelrecht vom Teufel auf dich angesetzt sind. Weißt du, ganz raffiniert. Weißt du, wie der Teufel zu dir kommt? Die Kommunisten. Ich sage jetzt, was die Kommunisten machen, aber das Gleiche macht auch der Teufel. Die Kommunisten fragen, wann hast du Geburtstag? Die Kommunisten, wenn sie als gute Agitatoren sind, die arbeiten perfekt. Die erkunden sich als allererstes, wann hast du Geburtstag? Und dann über Geburtstag und Geschenke und so weiter schmeicheln sie sich bei dir rein und dann haben sie dich als nützlichen Idioten gewonnen. Ganz einfach, wann hast du Geburtstag? Und wenn schon dich jemand fragt, wann hast du Geburtstag, muss vorsichtig sein, der will was von dir. Der schenkt dir was, aber der holt auch was. Denn der Teufel gibt nie was umsonst. Die Kommunisten geben dir nichts umsonst oder haben dir nichts umsonst gegeben damals. Wann hast du Geburtstag? So, du hast um dich viel zu viel Lahme und Blinde. Also dieses Bild, was Gott mir gegeben hat, schau auf die Leute, wer und was ist in deiner Umgebung. Du hast zu viel Faule und Fanatiker in deiner Umgebung. Fanatiker, die dich nur verrückt machen. Zu viel Gottungehorsame. Prüfe. Ich sage das nur. Muss nur prüfen, ob ich dir die Wahrheit sage oder nicht. Zu viele, die gegen Gott rebellieren. Die nicht das tun, was Gott ihnen gesagt hat zu tun. Denn sonst wären sie viel weiter. Dass zu viel Menschen in deiner Umgebung, vielleicht auch nur einer, da reicht schon einer. Eine Laus im Fell genügt. Und ständig beim Kratzen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Läuse gehabt hast. Eine Wanze irgendwo. Oh Gott, sei uns gnädig. Schön, dass es die nicht mehr gibt. Oder kaum noch gibt. Einige genügt schon. Zu viele, die Gott nicht führt, die werden verführt. Und die verführen dich. Wenn du so viele Leute um dich herum hast, die Gott nicht führt. Und mit diesem ganzen Gesindel solltest du nichts zu tun haben. Auch wenn es fromm ist. Weißt du, dieser Stern, solange Jakob da war, stand Laban unter einem guten Stern. War erfolgreich, gesegnet. Geschichte von den Weisen, fällt mit diesem Stern zusammen. Dieser Bileam sagt, ich sehe seinen Stern, eine alte, uralte Prophetie, Zarathustra, das Licht, dieser Stern aus Juda. Dieses Licht aus Juda. Und solange die Weisen dem Stern Jakobs folgten, dem Bethlehem-Stern, solange sie diesem Stern folgten, hatten sie Glück. Aber dann werden sie fromm. Dann gehen sie zu Leuten nach Jerusalem rein, die Gott verlassen haben. Und die Gott verlassen hat, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die gehen zu diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und was passiert? Der Stern ist weg. Der Stern Jakobs, die Führung Gottes, ist aus ihrem Leben gewichen, weil sie nach Gefühl gingen, nach Verstand gingen. Ja, also wenn der neugeborene König geboren werden sollte, dann in Jerusalem. Und mit dieser Dummheit, was sie gemacht haben, die Weisen waren dumm, Fromme sind auch dumm, Gläubige sind auch manchmal dumm, die denken logisch, die fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Das ist die Tragödie. Im Geist anfangen, im Fleisch aufhören. Sie folgen die Tausende von Kilometer oder Hunderte von Kilometer folgen sie im Geist, schauen immer nachts den Stern und gehen nach dem Stern und jetzt kommen sie nach Jerusalem und in dieser Stadt will mit Jesus niemand was zu tun haben. Sie sind auch gar nicht interessiert an den Messias, wollen zwar, aber sind nicht. Und wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie erschrecken ganz Jerusalem, verunsichern ganz Jerusalem, bringen sich selbst, wenn die Kerle gedacht hätten, die bringen sich selbst in Lebensgefahr. Sie bringen 2000 Kinder, Knaben werden getötet. Sie bringen Unglück über Bethlehem, nur weil sie nicht dem Willen Gottes gefolgt sind, weil sie sich mit Menschen vereinigt haben, mit Schwächlingen sich verbunden haben, mit Leuten sich verbunden haben in Jerusalem, mit Herodes und zu den Priestern sind hingetippt und hingetippelt und da Rat geholt bei der Kirche und bei dem Pfarrer und Priester und Bischof und Papst. Dort haben sie überall Hilfe geholt und dann wundern sie sich, das Unglück über Bethlehem kommt. Die Rahel beweint ihre Kinder. Nur weil paar dumme Wege gehen. paar Dumme. Diese Weisen aus dem Morgen heißen Weise. Aber wo ist jetzt ihre Weisheit? Wo ist ihre Klugheit? Die sind dem Stern nicht mehr gefolgt. Und als sie dann den Stern gesehen haben, also gehört haben, wo der Messias geboren werden soll, aus Micha 5, dann gehen sie nach Bethlehem, und als sie den Stern sahen, waren sie wieder hoch erfreut. Das ist der Stern aus Jakob. Du bist hoch erfreut, du bist glücklich, du bist gesegnet, solange der Stern dir vorangeht. Aber wenn du den Stern verlierst aus dem Auge, bringst du über Menschen Unglück, bringst du über Jerusalem Schrecken, bringst du über Bethlehem Herzeleid. Könntest du das alles ersparen, die Knaben können heute noch leben. Wer sich mit Menschen abgibt, die Gott aufgegeben haben. Der Stern aus Jakob, 4. Mose 24, 16. Diesen Stern haben die Weisen gesehen, diesen sind sie gefolgt, aber dann diesen Stern wieder verlassen. Und über Herodes war dieser Stern nicht. Über die hohen Priester und über die Juden damals war der Stern nicht. Und über den jüdischen Gottesdienst war der Stern nicht. Was hast du dort zu suchen, wo der Stern nicht ist? Könnt ihr jetzt weitergehen aus dem Neuen Testament? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Du musst dorthin gehen, wo der Stern Jakobs ist. Solange du da warst, war ich unter einem guten Stern. Du musst nicht nur logisch gehen und logische Überlegungen haben. Du gehst in die Irre, wenn du nur logische Überlegungen hast. Jakob, wir gehen jetzt weiter zum Jakob, wie Gott einen führt, warum er diesen guten Stern nach über Laban brachte und Glück über Laban brachte und Segen über Laban brachte, weil er der Stimme des Herrn gehorchte. Jakob, von dem Moment, wo er damals dem Herrn begegnete, in der Nacht im Traum, wo der Herr ihm erschien, er hat Gott nicht gesucht, er hat sich nicht einmal getraut, wahrscheinlich Gott zu suchen, aber Gott ist ihm begegnet. Weißt du, Gott hat uns lieb, und das ist meine Botschaft dieses Wochenende, Gott hat uns lieb, Gott hat an uns Interesse, Gott erscheint uns, Gott selbst begegnet uns, Gott offenbart sich uns, und Gott war mit Jakob auch jetzt weiter. In 1. Mose 31, Vers 2, da lese ich jetzt ganz kleinen Satz, eine kleine Andeutung. An Labans Gesicht konnte Jakob ablesen, dass er mit ihm nicht mehr so wohlgesinnt war wie früher. Ja, an Labans Gesicht konnte Jakob ablesen, dass dieser Laban nicht mehr so wohlgesinnt war wie früher. Warum? Er hat gesehen, der Herr segnet den Jakob, der segnet den Jakob mehr als mich. Er wurde eifersüchtig auf Jakob, dieser Laban, sein Schwiegervater. Eigentlich sollte er froh sein, sind ja sowieso meine Kinder, mein Fleisch und Blut. Nein, er war nicht mehr wohlgesinnt. Viele merken es nicht, da stimmt was nicht. Die machen weiter. Aber Jakob war sehr vorsichtig. Weißt du, Jakob war sehr sensibel, als er dann zum Frühstück bei Dienstbesprechung war. Er merkte, der Laban ist nicht mehr so gut gesonnen mit mir. Der lacht nicht mehr, erzählt keinen Witz mehr, der hat keinen Humor mehr, der sagt nichts mehr Nettes, nur noch Guten Morgen, guten Tag. Und auf Wiedersehen und so weiter. Nur noch so formell. Und er merkt, das stimmt was nicht. Geschwister und Freunde, wir sollten sehr sensibel werden, um stark zu sein in Gott, um stark zu bleiben in Gott und auf Gottes Spur zu bleiben, auf Gottes Weg zu bleiben. Wir sollten sehr sensibel sein und immer den Leuten in die Augen gucken. Das sind wir auch jetzt in diesen Tagen so groß geworden, nie die Augen zumachen bei bestimmten Sachen, immer in die Augen gucken und nicht von hinten, sondern von vorne sehen. Wie läuft die Sache? Was spielt sich da ab? Was wird da gemacht? Vor Augen. Und so weiter. Also vor Angesicht, er sah er und merkte, da stimmt was nicht. Merkst du, dass in deiner Umgebung was nicht stimmt? Sei sensibel. Höre. Da, wo du bist, da stimmt was nicht. Vielleicht wirst du nicht sofort erkennen, dass was nicht stimmt, vielleicht auch nicht gleich in der nächsten Woche, aber merke, beobachte, stimmt da noch alles? So wie sie leben, stimmt was nicht. Wie die sich benehmen, stimmt nicht mehr. Ihre Freude ist eine aufgesetzte Freude, ist keine echte Freude mehr. Ihr Segen ist nicht mehr da. Der Stern geht nicht mehr auf. Was ist mit dem Stern los geworden? Die Kraft Gottes ist nicht mehr da, wie sie sein sollte oder wie sie einmal war. Da stimmt doch was nicht. Wir sollten sehr sensibel sein. Manche sehen's, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Und wir sollten auch auf die Sprache des Körpers achten. Wenn der Körper irgendwelche Symptome zeigt, Krankheitssymptome zeigt, wir sollten sagen, was sagt mir der Körper? Wir sollten die Sprache des Körpers verstehen. Morgen will ich über die Hoffnung sprechen in Frankfurt-Oder. Habe ich auch eine ganz tolle Botschaft, krönig natürlich. Die Predigten müssen nach Frankfurt-Oder kommen, wenn ihr noch mehr hören wollt. Aber wir sollten auf die innere Stimme hören, auf die Stimme des Herzens hören. Was sagt der Geist? Was sagen die Umstände? Manche wollen es nicht wahrhaben, ignorieren, unterdrücken das, kehren unter dem Teppich. Nein, das wird sich schon legen. Weißt du, oder das ist alles in Ordnung, das ist Aberglaube. Das ist genauso Aberglaube wie Astrologie und alles andere mehr. Das ist Vogelstrauß-Politik, wenn man das nicht wahrhaben will. Wenn wir Dinge sehen in unserer Umgebung, das passiert, und dass wir dann wir das ignorieren. Und jetzt in 1. Mose 31, Vers 3, wir wollen ja wissen, wie man stark wird. Da sagte der Herr zu Jakob: Kehre wieder in dein Land deiner Vorfahren und zu deinen Verwandten zurück, ich werde dich beschützen. Jakob, jetzt ist aus, du warst jetzt lang genug hier. Du musst wissen, wenn du irgendwo bist, jetzt ist meine Zeit abgelaufen. In der Fremde, jenseits vom Jordan, auf der anderen Seite in Babylon, da wo er war, das ist nicht mehr mein Platz. Ich muss wieder dort zurück zu meinen Anfängen. Wo habe ich angefangen? Wo bin ich geboren? Wo stand meine Wiege? Wo habe ich meine Glaubensschritte gemacht? Wo bin ich getauft worden? Wo bin ich gesegnet worden? Wo bin ich gesalbt worden? Wo war die Herrlichkeit Gottes da? Wo hat Gott mir gedient? Wo war die Gunst Gottes? Wo war ich unter dem guten Stern? Wo wusste ich, dass ich noch da bin? Kehre in das Land deiner Vorfahren und zu deinen Verwandten zurück. Komm zurück, wo deine Verwandten sind. Wo dein Bruder Esau ist. Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Was du mir zumutest, zum Esau. Ja. Geh zurück zu dem Bruder, den du betrogen hast, den du ausgenutzt hast. Geh zurück zu dem Bruder, den du geschadet hast, auf dessen Kosten du dich da hochgearbeitet hast. Geh zurück zu dem Bruder Esau. Das ist schon eine Zumutung. Geh zurück zu deinen Verwandten. Dein Platz ist nicht Mesopotamien, dein Platz ist nicht Babylon. Komm zurück zu dem, was Gott dir geben wollte damals und das, dem du davongelaufen bist, den du mit Tricks dir aneignen wolltest oder auf leichtere Art und Weise dir anschaffen möchtest. Aber Laban wollte Jakob nicht gehen. Ich würde es auch den Jakob nicht gehen lassen, wenn er mein Schwiegersohn gewesen wäre. Ich würde auch sagen, bleib hier, denn ich bin unter einem guten Stern. Und der Teufel will dich nicht gehen lassen, der will dich zurückhalten. Der will dich zurückhalten, wenn ich so lese. Der jagt ihm sogar nach. Aber Gott ist es. Kapitel 1. Mose 31, Vers 29. Gott lässt Laban im Traum sagen, Laban, sei freundlich mit Jakob. Sei freundlich mit Jakob. Also sei nicht hart, sei nicht unfreundlich, sei freundlich zu Jakob. Und wenn Gott redet, Geschwister, dann ist selbst der schlimmste Laban, der schlimmste Teufel, der schlimmste Dämon zahm. Wenn Gott geredet hat. Weißt du, auch die Dämonen, wir müssen ein ganz anderes Bild vielleicht von Dämonen noch entwickeln. Wir haben zum Teil vielleicht ein verzerrtes Bild von Dämonen. Wir denken, die Dämonen sind böse. Die Dämonen sind deine Trainingspartner. Die sind deine Trainingspartner. Die halten dich auf Trab. Die sind solche Labans. Die sind so Zuchtmeister. Das sind diese Dämonen. Rede freundlich mit Jakob. Sei nicht unfreundlich. Und weißt du, du musst auch so einen Hund, wir haben jetzt diese Tage vom Hund gehabt. Weißt du, Hunde sind so falsch. Weißt du, du denkst, die Hunde sind ehrlich. Nein, nein, die sind total falsch. Aber wenn du sie unter Kontrolle hast, sie sind nützliche Diener. Der Hund, ist eigentlich der Vorfahre vom Hund ist ein Schäfer, ist der Wolf. Also vom Schäferhund ist der Wolf. Und so weiter. Also Wolf ist ein Räuber, ein Dieb, Bestie würden wir sagen. Obwohl sie das nicht sind. Ist nur ein falsches Bild, das man vom Wolf hat. Aber das waren die. Aber dieser Wolf wurde gezähmt. Rede freundlich mit Jakob. Und dann bleibt er da. Und dann spurte, du gehst, folgt dir und sagst Platz, dann macht er Platz, dann hast du Autorität. Wenn er gezähmt worden ist und es wird die Dinge unseres Lebens müssen unter unserer Kontrolle sein, und zwar alles. Und dann sind wir stark. Wenn du diese kleinen Dinge beherrschst, dieser Tag ist mir auch so groß geworden, wir müssen Autorität haben über das, was um uns herum passiert. Wenn du nicht Autorität um dich herum hast, was da passiert, dann bist du kein Starker, dann bist du ein Schwächling. Du musst in deiner Umgebung Autorität haben. Nicht du sollst beherrscht werden, sondern du sollst herrschen. Das ist deine Bestimmung. Du sollst Autorität haben. Nicht, dass die Leute sagen, was du zu tun hast, sondern du sollst sagen, du sollst Kopf sein und nicht der Schwanz. Das ist von der Bibel her. Wenn Krankheit da kommt, und ich meine, das sind unsere Feinde, mit denen wir zu schaffen haben. Wenn Krankheit kommt, du musst dich nicht von der Krankheit unterbuttern lassen, Du solltest anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Und wenn du es nicht anders kannst, fang es in Sprachen an zu beten. Ich mache das so. Also ich weiß oft gar nicht, was ich beten soll. Warum soll ich mich anstrengen, meinen Kopf zu zerbrechen, was ich beten sollte? Ich bete in Sprachen. Der Heilige Geist weiß, wie er es übersetzen soll. Der Heilige Geist weiß es, wie er es dem Vater vortragen soll. Ich bete in Sprachen. Ich gebe mich Gott hin. Ich sage, hier, Herr, hier bin ich. Und jetzt gebrauche meine Stimme, meine 49%, das, was mir gehört, gebrauche mein Eigentum und ich bringe es dir, Vater. Und dann redet Gott. Geschwister, wir müssten eines lernen, auch in unserem Leben, dass Gott der Handelnde ist. Dann sind wir stark. Dann sind wir erfolgreich. Wenn ich handle, wenn ich dich durchschüttle, ist nichts Besonderes. Weißt du, das hält vielleicht für 5 Minuten und du hast es was gemerkt. Aber sobald du draußen bist und mich nicht mehr siehst, glaubst du mir sowieso nichts mehr. Aber wenn Gott es dir gesagt hat, so wie beim Labern, im Traum, und ich sage euch eines, alles Große gibt Gott im Traum, im Koma, in der Narkose, im Delirium, in Bewusstlosigkeit, im Schlaf. Der Herr gibt in seinem Schlaf. Und dieser, und der jagt nach dieser Labern, kannst nachlesen. Ich zeige ihm, ich hole alles zurück. Und seine Frauen, die, oder für Jakob seine Frauen, die haben die Götter labern, sie klaut, ist noch eine Geschichte, es ist bestohlen worden und so weiter. Denen jage ich nach und Gott sagt, rede freundlich. Und das gleiche auch die Geschichte von Maria und Josef. Josef hat in seinem Herzen vorgenommen, ich verlasse. Und so manche Ehe geht in Brüche. Und weil du denkst, ich muss den Mann, ich muss den Partner krampfhaft halten, ich muss jetzt auf alle 4 kriechen und ich muss alles gut machen und ich muss das und so weiter. Du wirst deinen Mann nicht behalten auf dieser Tour und dieser Masche. Was passiert beim Maria und Josef? Josef will Maria heimlich verlassen. Dann hat doch der Josef einen Traum. Nimm das Kind und nimm die Mutter und was von ihr geboren ist vom Heiligen Geist. Jetzt und geh nach Ägypten. Und das macht er, weil Gott es gesagt hat. Wenn ich was sage oder wenn die anderen was sagen, das ist Humbug. Das ist zwar gut und angenehm und recht, aber Gott muss den Menschen persönlich in ihrem Inneren einbrennen und sagen, nimm das. Gott muss uns sagen, wie bei den Weisen nachher, die den Stern verloren haben, Gott ungehorsam waren, die sollen auf einem anderen Weg nach Hause gehen, als sie hierher gekommen sind. Gott muss uns das sagen. Geschwister, und was wir hier lehren, ist nicht unnatürliches Leben, sondern übernatürliches Leben. Und das ist das Geheimnis. Und ich möchte nicht ein natürliches Leben leben, das kann ich in jeder Kirche üben und praktizieren. Ich möchte ein übernatürliches Leben leben und praktizieren, dass der Geist Gottes einen leitet. Und dann ist man nicht verrückt, dann ist man mit beiden Beinen auf dieser Erde, man hat nur die Hände oben im Himmel. Man wird ferngesteuert, Halleluja. Man wird von oben gelenkt, man wird von oben geleitet, was man essen soll, was man anziehen soll, wo man hingehen soll, mit wem man zusammen sein soll. Gott muss uns zeigen, mit wem wir zusammensitzen, sogar in der Gemeinde. Sogar in der Gemeinde. Du glaubst, das sind lauter Heilige. Vergiss es, du erlebst in dieser Gemeinde, und das kannst du erleben, dass da kennt die Welt sowas nicht einmal, was in Korinth einmal auch sowas war. Weißt du, denkst, okay. Weißt du, da kommen Leute von überall. Da kommen Esoteriker, da kommen New Age-Leute, da kommen Heilige der letzten Tage, da kommen Scheinheilige, da kommen Möchtegerne-Heilige, und da kommen die Nimmersatten, und da kommen so Heiland, hilf mir, Christen und Menschen, die schnell Hilfe brauchen und so weiter. Und da kommen auch wahre suchende Menschen da. Auch das gehört dazu, die sind da. Und der Herr will Spreu vom Weizen trennen. Ich kann das nicht machen. Und wenn ich jetzt anfangen würde, sagen, du kommst raus, du bist Unkraut oder du bist jetzt eine gute Pflanze und ich muss dich jetzt bejeten, ich muss dich behüten, bewahren vor allem Unkraut. Ich kann das nicht. Wenn ich das Unkraut um dich herum rausreiße, reiße ich dich auch raus. Kommst auch da am Schluss, du verlierst die Wurzeln, verlierst den Halt. So, lasset beides wachsen bis zur Ernte. Das ist manchmal Ärgernis für manche, für mich selber auch. Und ich sage, lieber Gott, ich möchte manchmal so vielleicht mit einem Winzermesser durchgehen und abschneiden. Aber dann denke ich, bleibe ich am Schluss allein übrig. Wer bezahlt die Miete dann? und Heizkosten, und wie geht's dann weiter? Nein, es ist nicht meine Sache, es ist Gottes Sache. Und weißt du, ich habe schon so oft erlebt, Menschen, die aus irgendwelchen anderen Motiven reinkamen, Gott hat die Motive geordnet. Gott ordnet die Motive. Da ist jemand auch in der Gemeinde gewesen, ein Ehepaar, die haben denen waren wie zu rau, zu grob, zu ungehobelt und was weiß ich, alles zu ungeistlich. Da sind sie alle Gemeinden reingekommen. Da sind sie in eine Gemeinde hingekommen und die sind gerade zur Tür reingekommen, haben sie gleich die Mitgliedsformulare bekommen. Du musst jetzt bei uns Mitglied werden. Und so weiter. Und so bedrängt. Und dann kamen sie nach einem Jahr etwa zurück wieder in die Gemeinde hier und dann sagten, wir kennen sämtliche Berliner Gemeinden, aber hier bei euch ist Freiheit. Hier, wir bedrängt nicht. Wenn jemand gehen will, kann gehen. Da ist die Tür da drüben. Wir haben sogar frische Tür gemacht und frisch gestrichen und frisch eingesetzt. So, ihr geht durch eine neue Tür durch. Seid durch eine neue Tür reingekommen, geht auch durch eine neue Tür raus. So, wir drängeln nicht. Wir möchten die Menschen haben, die Gott haben will. Und wir wollen den Menschen dienen, denen Gott will, dass wir dienen. Und so weiter. Und wir möchten aber auch ganz klar sagen, wir drängen niemand, du musst zu uns kommen. Weißt du, wenn ich das machen würde, könnte es, kein Problem, könnte ein paar Anrufe machen, könnte da ein paar saftige Briefe schreiben, könnte ich da eine Story erzählen, ich kann über alles eine Story erzählen und würde da eine Geschichte erzählen, dass, nein. Könnte sagen, da drüben geht nicht da drüben hin, und ich hätte Argumente, wenn ich das dir sagen würde, du könntest nicht mal schlafen. Ja, und würdest sagen, ich habe einen bösen Geist bekommen und so, also du und so weiter und nein, dort kann ich nicht mehr unter dem Kreuz treten. Könnte alles sagen, will ich aber gar nicht. Soll der Herr dir zeigen. Und Gott sagt dir rechtzeitig. Und Gott warnt dich rechtzeitig. Und Gott bringt dich rechtzeitig in Sicherheit. Und Gott bringt rechtzeitig, weißt du, du merkst, da stimmt was nicht mehr. Als ich das gemerkt habe, das stimmt was drüber nicht, dann bin ich sofort weg. Und zwar ins nächste Flugzeug reingestiegen und habe gesagt, Leute, es stimmt was nicht. Und sofort nach Hause gesagt, Leute, wir machen da nicht mehr mit. Und macht, was ihr wollt, aber ich mache nicht mehr mit. Aber was ich merke, das, was nicht stimmt. Wenn du merkst, Titanic geht unter, such dir ein Rettungsboot und sei in der Nähe vom Rettungsboot, wenn die Titanic untergeht, dass du gerettet bist. Nur als Beispiel. So, komm zurück zu dem, was Gott wollte, hat Gott hier zu Jakob gesagt. Ich werde dich beschützen, ich bringe dich durch. Und dann lesen wir im Psalm 91 wunderbare Worte. Wie werde ich stark? Und mir geht es um die Stärke heute. Psalm 91, Vers 8. Mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott alle bestraft, die ihn missachten. Die kriegen alle ihr Fett ab. Steht drin. So steht es wirklich drin. Die kriegen alle ihr Fett ab. Du aber sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Beim höchsten Gott habe ich Schutz gefunden. Darum wird mir nichts Böses geschehen. Kein Unheil darf mein Haus bedrohen. Geschwister, das ist wichtig. Kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Nicht meins, deins. Du musst immer für dich das persönlich nehmen. Mein Haus. Und die Bibel sagt, dein Haus kann es nicht bedrohen. Vers 14. Und Gott sagt, warum das so ist. Er hängt an mir mit ganzer Liebe. Darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn du an Gott hängst, kommst du in Sicherheit, wirst kühn, wirst erfolgreich, entwickelst dich positiv. Und der Erfolg beginnt in Kleinem. Der Erfolg beginnt im Kleinen. Bewährung für Bewährung. Immer neue Siege, neue Triumphe. Du wirst stark. Und wie werde ich stark? Durch kleine Handlungen. Dein Sieg, dein Sieg, dein Sieg, dein Sieg, dein Sieg. Und wir gehen von Sieg zu Sieg. Von Triumph zu Triumph. Durch kleine Schritte, durch kleine Taten. Tu etwas. Und ich möchte dir jetzt Mut machen, die Stärke Gottes muss umgesetzt werden. Tu was. Tu was Gutes. Fang was an. Wenn du Gottes Gnade erlebt hast, dann gib's jemand anderen weiter. Lass andere teilhaben an deiner Herrlichkeit. Gestern hatten wir von Ungehorsam. Ich denke, das ist wichtig, dass du den Platz richtig ausführst und Gott gehorchst in allen Stücken. Und in Epheser Kapitel 2, und alle, die getauft sind, sind versetzt ins himmlische Reich. Epheser 2, Vers 4 bis 8. Aber ich lese nicht alles, sondern wir als Gläubige sind versetzt an himmlische Örter. Und die Frage ist, hast du den Platz schon eingenommen an himmlischen Örtern? Bist du dort, wo du sein solltest, in Gott? Bist du auch hier auf dieser Erde, da, wo du sein solltest? Bist du in deinem Amt, wo du sein solltest, in deiner Aufgabe, deine Funktion, deine Position, wo Gott dich haben sollte? Jeder von uns hat einen von Gott zugewiesenen Platz. Und du bist nur in diesem Platz stark. Nur da und nirgendwo anders. Nicht alles ist für dich geeignet. Nicht überall wirst du dich wohlfühlen. Nicht überall kannst du gesegnet werden. Aber da selbst, sagt Gott, da selbst bist du bereit, deinen Platz einzunehmen. Gott will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Er hat uns in seine Herrlichkeit hineingebracht und wir haben den Heiligen Geist. Und damit komme ich zum Schluss. Der Heilige Geist macht dich und mich stark. Wenn ich an dem Platz bin, wo Gott mich haben will, ist der Geist Gottes auch mit mir. Und der Jakob sagte später, als er nach Ägypten sollte, oder auch Moses später, wenn er irgendwo hingehen sollte, Herr, wenn du nicht mitgehst, ich gehe nicht. Nur wenn du mitgehst. Die Frage ist, geht Gott mit, da wo du hingehst? Macht Gott mit, wo du hingehst? Und macht der Heilige Geist mit? Macht der Heilige Geist mit? Unsere Seele braucht Verstärkung und das ist der Heilige Geist. Verstärkung. Macht der Heilige Geist mit? Geht er mit? Hast du die Garantie, dass der Heilige Geist dabei ist? Der Heilige Geist ist ein ganz mächtiger Helfer. Der Heilige Geist ist, was uns stark macht. Der Heilige Geist erst, die Gegenwart Gottes ist erst, was uns stark macht. Und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und mit einem Satz noch, was Gott mir gegeben hat. Der Heilige Geist hilft dir, deine Unterdrücker zu unterdrücken. Habe ich heute Morgen bekommen. Der Heilige Geist hilft deinen Unterdrückern, die zu unterdrücken. Dass du sie schön unten hältst. Immer unter das Wasser, damit sie nicht ihr Maul aufreißen. Damit sie nicht frech werden. Damit sie nicht hochkommen. Der Heilige Geist gibt dir Kraft, dass du deine Unterdrücker schön, deinen alten Adam schön unter das Spreewasser halten kannst. Schön in das Taufwasser dunken kannst. Der gibt dir die Kraft, dass du deine Unterdrücker unterdrücken kannst. Und dazu sind wir geschaffen. Dazu hat uns Gott gemacht. Dass du sie schön in Schach halten kannst. Dass sie keine Gewalt über dich haben. Dass sie nicht aufmucksen. Dass sie schön brav bei dir sind. Deine Unterdrücker, was es auch immer ist. Dass sie dich nicht mehr überwältigen. Dass sie nicht zu frech und zu stark werden. Du schwächst sie. Du weist sie in Schranken. Dass sie deine Unterdrücker, deine negativen Gefühle, die sind gefesselt, die müssen folgen. Du musst nur hingucken. Mein Hund, mein Pudel, ich habe ihn lieb gehabt, sehr lieb. Ist ein alter Herr gewesen. Wenn ich den angeguckt habe, der wusste ganz genau, was läuft. Deine Unterdrücker musst du unter Kontrolle haben. Nur hingucken. Weißt du, wir müssen da gar nicht mehr beten, nur hingucken. Dann weiß der Dackel, und das ist der Teufel nicht mehr und nicht weniger wie ein Dackel, dann weiß er ganz genau, wo die Muse ist, was gespielt wird. Wer Sagen hat, preis Gott, die Musik bitte. Lasst uns aufstehen, lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen und lasst uns unsere Unterdrücker unterdrücken heute, was es auch immer heißt und wie du das auch immer machen möchtest. Sei stark in Gott und Gott gibt uns Autorität. Und die Autorität ist nicht zum Spielen gegeben, die Autorität ist dazu gegeben, dass wir sie gebrauchen. Kraft ist zum Gebrauchen da. Kraft ist zum Arbeiten da. Zwar sehr viel verschwenderisch, wenn ich denke, Windenergie, Sonnenenergie, Atomenergie, ist so verschwenderisch, so üppig, ist so viel da. Aber sie muss kanalisiert werden. Jede Energie funktioniert erst, wenn sie kanalisiert ist, wenn sie richtig verwaltet ist, wenn sie richtig kontrolliert wird. Eine kontrollierte Energie ist erst Energie. Sonst der Wind bläst drüber und ist nichts mehr da gewesen. Also auch der Heilige Geist, der wirkt, aber er muss kanalisiert werden, auch in deinem Leben. Gib dem Heiligen Geist ein Flussbett in deinem Leben, wie ein Strom, dass es fließen kann. Kanalisiere es. Richtig. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend hilfst, unsere Unterdrücker zu unterdrücken. Halleluja. Weißt du, wir wollen heute mal beten, wir heben die Hände immer zum Himmel zum Beten. Nein, warte noch einen kleinen Augenblick. Weißt du, unterdrücken, ich unterdrücke meine Unterdrücker. Wir wollen genau so beten heute. Und wenn du welche Unterdrücker hast in deinem Leben, und vielleicht hast du eine ganze Menge davon, ich unterdrücke meine Unterdrücker. Lass uns das nochmals tun. Drücke meine Unterdrücker. Und du hast eine ganze Menge. Unter deine Füße, sagt Gott, ich will den Satan zertreten und ihn unter deine Füße setzen. Das will Gott. Unterdrück. Unterdrück jetzt. Wenn du Krankheit hast, unterdrück die Krankheit. Du musst Krankheit unterdrücken. Wenn du Angst hast, unterdrücke deine Angst. Wenn du Zweifel hast, unterdrücke deine Zweifel. Wenn du Sorgen hast, unterdrücke deine Sorgen. Halleluja. Unterdrücke sie. Und du solltest auch beim Beten demonstrieren, ich unterdrücke meine Schwierigkeiten, meinen Mangel, meine Ängste, meine Sorgen, meine, ja, Quälgeister. Und es gibt eine ganze Menge Quälgeister, was du hast. Ich unterdrücke sie im Namen Jesu. Ich spiele Ball. Weißt du, früher hat man so einen Ball gespielt. Und immer wieder, da will er hochkommen und es kommt immer runter. Aber wir halten es schön unten. Ich unterdrücke sie. Halleluja. Unterdrück sie. Bete, nimm dir die Freiheit. Unterdrücke deine Unterdrücker. Halleluja. Die Menschen, die vom Teufel geritten werden, die vom Bösen gehetzt werden auf dich. Weißt du, das sind nicht die Menschen, die auf dich so die Zähne zeigen und dich angreifen und ankratzen und anfallen. Es sind Menschen, die der Teufel jagt. Ich unterdrücke die Menschen, die mich unterdrücken möchten. Mit der Macht Satans. Und auf die der Teufel auf mich angesetzt hat, ich unterdrücke die Menschen. Mach Hand in der Autorität. Vater, ich danke dir, dass du Autorität gegeben hast, zu unterdrücken die Unterdrücker. Zu unterdrücken die Unterdrücker. In deiner Umgebung darf es keine Unterdrücker mehr sein. Entwaffne deine Unterdrücker. Die sollen da sein, die können ruhig da sein. Die sollen sehen, was Gott für dich bereitet hat. Denn der Herr deckt im Angesicht deiner Feinde, deiner Unterdrücker den Tisch. Du sollst sehen, dass du genießt und dass du isst und dass es dir schmeckt und er bekommt. Und die sollen sehen, die sollen ruhig zugucken. Das ist die Strafe. Unterdrücke deine Unterdrücker. Herr, du hast uns Autorität gegeben über unsere Unterdrücker. Halleluja, Halleluja. Gotteskinder, die sind nicht unterdrückt. Die lassen sich nicht unterdrücken. Die lassen sich nicht einschüchtern. Kinder Gottes stehen über allem. Sie sind Priester und Könige. Sie sind Erwählte Gottes, Berufene des Herrn. Das sind Kinder Gottes. Denk an deine große Berufung. Denke, was du bist. Über dein Leben ist der Stern Jakobs. Halleluja. Jesus ist über dein Leben, der Stern Jakobs. Oh, dieser Stern von Bethlehem strahlt heute noch. Seinen Stern haben wir gesehen. Halleluja. Und solange der Stern Jakobs über dein Leben ist, solange Jesus und der Heilige Geist über dein Leben ist, hast du Glück. Bist du glücklich. Bist du hoch erfreut. Bist du auf dem richtigen Weg, solange der Stern da ist. Praise Gott. Shikatarabantara City. Erfreu dich im Herrn. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, heute für die Erlösung. Danke ihm. Danke ihm, dass du von deinen Unterdrückern befreit bist. Bitte Gott, dass er von deinen Schwächlingen dich befreit. Schüttle deine Schwächlinge von dir ab. Hab mit ihnen nichts zu schaffen. Halleluja. Hab mit ihnen nichts zu schaffen. Schüttle deine Schwächlinge ab. Menschen, die dir deine Energie dir nehmen, die immer warten, die, wenn du rauskommst, kommen sie gleich mit dem ganzen Kübel und dem ganzen Eimer, die wollen alles haben, was du hier bekommen hast. Was war da, was ist gewesen, was ist da geschehen und so weiter. Schüttle diese Schwächlinge ab, die einfach Diebe sind. Die sollen selber kommen, wenn sie was haben wollen. Du musst nicht für sie beten, ihnen nachlaufen, deine Zeit verschwenden. Geh lieber spazieren und geh ins Café lieber. Hast mehr davon, als wenn du Leuten nachrennst, die, wo Gott sie nicht geschickt hat. Schwächlinge, schüttle die Schwächlinge ab. Schwächlinge, die dir die Zeit rauben, den ganzen Tag stehlen, die ganze Nacht stehlen, diese Schwächlinge, schüttle sie ab. Hab mit diesen Schwächlingen, mit diesen Menschen und Mächten nichts zu tun. Halleluja, Halleluja, schüttle die Schwächlinge ab. Halleluja. Für David heißt es, er war gram auf Lahme und Blinde. Er mochte sie nicht. Warum? Weil sie nicht zum Reich Gottes passen. Nichts gegen Behinderte, aber der Geist der Lahmheit, der Geist der Blindheit, der Geist der Taubheit. Mit diesen Geistern, mit diesen Schwächlingen wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen Kinder Gottes sein. Königskinder, Halleluja. Halleluja. Königskinder haben mit dem gemeinen Volk nichts zu tun. Mit dem Satanskinder haben sie nichts zu tun. Mit den Gottlosen haben sie nichts zu tun. Königskind, du bist hochberufen, geadelt, gewürdigt. Oh, Glory, Shikara Baramatise. Lass uns im Herrn uns freuen. Preise ihn heute Abend. Preise ihn heute Abend. Oh, sag danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mich zu einem Überwinder machst. Halleluja, dass du mich zu einem Überwinder machst. Und mit dir überwinden wir weit. Mit dir gehen wir von Sieg zu Sieg. Glory. Halleluja.